Herzlich willkommen im Triathlon-Chat Nummer 112. Dieses Mal wieder mit Gast Tobias Hermannsdorfer zu Gast. Und ja, wenn ihr euch jetzt fragt, wer ist das? Sollen wir eine Beschreibung abgeben, Nils?
Also es ist ja die Weihnachtsepisode und ich würde sagen, Tobi hat wirklich, er hat alles gegeben, um einfach der Weihnachtsepisode würdig zu sein. Er hat ein grünes Shirt an, er saß vor grünem Hintergrund, er hatte dermaßen einen Weihnachtsbart. Aber dieser Weihnachtsbart, der verrät ihn auch, denn ich würde sagen, das ist so ein bisschen sein USP. Der Typ, den kennt wahrscheinlich jeder. Jetzt haben wir aber, ja, haben wir ihn kennengelernt. Ich hätte ja noch eine Stunde weiter quatschen können, um ihn kennenzulernen. Wir haben mehr so seinen Job und vor allem auch die Passion für seinen Job kennengelernt. Physiotherapeut und eigentlich sogar eher Athletiktrainer von zum Beispiel Anne Haug. Nick, was eine geile Episode.
Was eine geile Episode. Und er hatte leider nur einen 90 Minuten Zeitslot. Und wir sind wirklich, obwohl das auf unserer Liste stand, auch mit ihm über ihn und seine Stories zu sprechen, so in dieses Thema Krafttraining eingetaucht. Und also ich war sowas von hooked und am Ende so ein bisschen hatte ich auf die Uhr geschielt und gesehen, oh, wir müssen in 10 Minuten Schluss machen, hab dann so versucht, noch den Bogen zu kriegen, weil wir waren so drin, das hat so Bock gemacht, man hat so viel erfahren, Nils hat wirklich gezittert, kann ich euch sagen, der hat am ganzen Körper hat der Angstschweiß gehabt, ob Tobi jetzt sagt, ganz andere Übungen sagt als Basics und gute Übungen, als die er in die Trainingspläne geschrieben hat beim Pushing Limits Club, also ja, ob Nils das gut gemacht hat oder nicht, könnt ihr in dieser Episode euch anhören und definitiv eine Episode, die es zu hören gilt, weil da kann man richtig, richtig viel mitnehmen. Motivation, Wissen, Bock auf Krafttraining und eins nehme ich vorweg. Planken könnt ihr euch schenken. Und noch kurz in der Werbung. AG1, wie immer unser Presenter, Nils. Und der Weg zum Glück, drinkag1.com/pushinglimits oder in den Shownotes. Und wir befinden uns in der kalten Jahreszeit. Wir werden nicht müde, das zu betonen. Jetzt ist es wichtig, Mikronährstoffe zu supplementieren. Auch Vitamin D, was es als Vorrat dabei gibt, wenn ihr über unseren Link eine Bestellung tätigt bei AG1. Und das Ganze macht ihr natürlich, um euer Immunsystem zu unterstützen, weil da kann AG1 mit seinen ganzen Mikronährstoffen euch bei helfen und wie sagt Nils immer so schön, diese Convenience-Lösung, die so teuer ist wie ein Coffee to go und definitiv gesünder und besser für euch.
Und wer hat das Pro-Ranking gewonnen, Nicky Boy, bei den Frauen? Cat Matthews und auch Cat Matthews ist AG1-Athletin und die hat wirklich einfach das ganze Jahr performt. Als ich den Race-Kalender gesehen habe, ich gedacht, Halleluja, wie soll sie das schaffen? Aber jetzt auch am Wochenende nochmal, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, sensationelle Aufholjagd, Vize-Weltmeisterin. Das Rennen, glaube ich, hätte für Taylor Knipp nicht viel länger sein dürfen. Dann hätte es vielleicht sogar auch noch anders aussehen können. Aber ich glaube, auch das ist ein Zeichen dafür, dass AG1 funktioniert. Cat Matthews, sensationelle Saison vom Beginn bis zum Ende. Das kann auch daran gelegen haben. Also man sollte es unbedingt ausprobieren, denn das kann so dieses kleine Prozentpünktchen sein, was einfach dafür sorgt, dass ihr von Januar bis Dezember gesund bleibt oder wenn ihr einen Infekt habt, nach einer Woche wieder fit seid, so wie es bei mir jetzt vor kurzem der Fall war. Daher absolute Empfehlung, AG1 auszuprobieren.
Ja, es kann euch einfach dabei unterstützen. Wichtig ist natürlich trotzdem eine ausgewogene Ernährung. Das ist immer kein Ersatz, sondern ein Support, wenn mal was nicht 100% im Platz ist. Und da kann es euch bei unterstützen. drinkag1.com/pushinglimits. Ich habe es eben schon gesagt. Oder der Link in den Shownotes. Und jetzt starten wir wirklich rein mit dem Podcast und Tobi.
Da sind wir drin und Leute, wenn ihr sehen würdet, wer uns gegenüber sitzt, ihr habt ihn vermutlich, speziell wenn ihr euch über die Langdistanz oder auf die Langdistanz konzentriert, alle schon mal gesehen. Kaum jemand kennt seinen Namen. Und jetzt passt er gerade sowas von in die Weihnachtszeit. Er hat einen grünen Hoodie vor grünem Hintergrund. Und wenn ihr den Bart seht, spätestens jetzt müsste die Konecke kommen. Man könnte noch eine Athletin nennen. Tobi, verzeih mir, aber ich glaube, mit der in Bezug zu stehen, geht auch schlechter. Mhm. Dem würdest du zustimmen?
Stimme ich zu, ja. Gibt Schlechteres.
Okay. Gut, Nick, löst du auf, wer heute Gast ist.
Ja, ihr habt schon gehört, Nils hat es schon vorweggenommen so ein bisschen. Wir reden natürlich über Anne Haug, das ist die Athletin, die du gerade angesprochen hast. Das ist natürlich noch nicht die Katze aus dem Sack gelassen. Und Ja, was soll ich sagen? Wer sitzt uns gegenüber, Tobi? Der Weihnachtself oder...
Ich denke es gerade wirklich, wenn ich mich in der Kamera sehe mit grün-grün.
Also besser farblich, thematisch und zeitlich hätten wir es mit dir nicht treffen können im Podcast. Also das ist wirklich wunderbar. Erstmal natürlich danke, dass du da bist. Und jeder, der dich kennt, weiß natürlich, es geht ums Thema heute Krafttraining. Was bist du eigentlich für Anne Haug? Krafttrainer, Physiotherapeut? So, hol uns da doch erstmal ab.
Also erstmal danke für die Einladung euch. Mega cool hier zu sein, weil ich euch auch immer verfolge. Deswegen freue ich mich. Cooler Termin auch. Und ja, auf deine Frage. Also von Anne bin ich ja also in erster Linie Krafttrainer, wirklich Strength Coach. Und in zweiter Linie auch, ich bin auch Physiotherapeut an sich, Sportphysio. Und wenn wir dann zusammen sind, natürlich auch die ganze physiotherapeutische Schiene und so weiter. Also das ist so der Mix aus Physio, Sportphysio und Krafttrainer, ja.
Also alles, was diesen ganzen Bereich abdeckt. Das Lustige ist auch, die Story wollte ich ganz am Anfang erzählen. Ich habe es Nils irgendwann, hatte Nils gesagt, so, jetzt habe ich einmal gesagt, irgendwie bei mir wird persönlich Krafttraining immer wichtiger hier nach dem Ironman Frankfurt und irgendwie lasse ich es doch selber wieder schleifen. Wir müssen unbedingt nochmal einen Tobi in Podcast einladen. Da habe ich Nils gesagt, so ja, das ist der richtige Mann. Und warum weiß ich, dass der richtige Mann ist? Nicht nur, weil du eben diese super Arbeit mit Anne ja offensichtlich machst, sondern letztes Jahr, wo ich dieses Projekt Hawaii gestartet habe und immer, wenn irgendwo in der Story irgendwo Krafttraining war, ich in irgendwelchen Videos war, kam direkt von dir eine Insta-DM, bist du bei mir reingeslidet, so ey, Junge, sieht geil aus, aber achte noch da und darauf und hier da und wirklich so Sachen, die ja, ich sag mal, wahrscheinlich 99% der Leute nicht auffallen würden. Also da ging es wirklich schon um Details, die du mir da verraten hast. Und da habe ich einfach gemerkt, ah shit, der Junge hat ein richtig gutes Auge und befasst sich sehr tief mit der Materie. Das so als kleine Story, warum ich glaube, dass wir hier genau die richtige Person haben, um über so ein bisschen das Thema Physio-Krafttraining, sonst was mal eine komplette Episode zu machen. Was jetzt ja auch super in die Jahreszeit reinpasst, weil die Leute kommen aus der Offseason, haben jetzt ein bisschen mehr Zeit, trainieren ein bisschen weniger Schwimmradfahren, laufen und können sich mal ein bisschen mit ihrem Körper befassen. Und das sage ich dir auch vorab, Tobi, Nils und ich, wir gehören dazu. Und zwar, wir sind auf den Plätzen 1 und 2. Und wir hoffen, dass wir aus dieser Episode jetzt ja auch noch ordentlich Motivation und Wissen mitnehmen, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen weiter angehen. Aber bevor wir jetzt tief in die Materie einsteigen, wir waren eben schon beim Thema Anne Haug. Was mich da einfach ultra interessiert ist, du hast gerade so mal im Durchgang gesagt, was ihr da alles macht und was du alles sozusagen als Service anbietest für Anne. Was beinhaltet das so ein bisschen konkreter alles? Also wie sieht so eine Zusammenarbeit irgendwie im Daily aus? Also ich meine, ich kenne es von allen, gehen zum Physio, wenn Probleme sind, lassen sich durchkneten, mobilisieren, aber das hört sich bei dir jetzt dann doch deutlich vielschichtiger an, als ich gehe zur Sportmassage oder ich gehe zum Physio und lass mich ein bisschen mobilisieren.
Ja, also erstmal danke für die Einleitung. Ziemlich cool, aber wie du sagst, auch, also als ich die mal geschrieben habe, da fange ich dran an, weil ich liebe dieses Thema, gerade im Triathlon, weil ich liebe auch Triathlon an sich. Und das ist so meine absolute Leidenschaft. Deswegen auch diese Kleinigkeit und was da wirklich die Entwicklung in den letzten, ich glaube 20, 25 Jahren grundsätzlich zum Thema Krafttraining war. Und ich glaube auch die letzten, lass es 10, 12 Jahre sein, gerade im Triathlon, also wie sich auch der Triathlonsport verändert hat. Da ist so viel Potenzial noch für alle Athleten da, egal ob Profi, wirklich was wir damit bekommen oder Age-Grouper. Und das setzen wir auch an. Und da hat es auch bei Anne eigentlich so angefangen, weil ich arbeite mit Anne schon lange zusammen. Und ja, wie du sagst, also dass sie jetzt kommt und sagst, kriegst eine Massage, das ist bei uns gar nicht. Ich müsste überlegen, ob Anne jene Massage bekommen hat. Also müsste ich wirklich überlegen in all der Zeit. Aber es ist natürlich so, wir sehen uns auch nicht so häufig, weil sie ist ja hauptsächlich auf Lanzarote oder Freisen unterwegs. Das muss man schon sagen. Aber wenn wir uns sehen, dann machen wir vor der Saison natürlich so einen kompletten Checkup erstmal. Also das beinhaltet einmal eine Bewegungsanalyse, also einmal grundsätzliche Bewegungen ohne Gewicht, aber dann natürlich auch eine Kraftanalyse, dass wir einmal ausmessen, was ist für die spezifischen Übungen, die wir wollen, gerade dieses One Repetition Maximum, damit wir auch unsere wirklichen Wiederholungszahlen und Gewichte ableiten können. Sind auch im Laufe einer Saison irgendwelche Disbalancen entstanden, die wir erst vorher ausgleichen müssen. Und dann ist schon ein großer Punkt. Ich weiß, das Thema Prävention, das ist immer nicht so ganz sexy. irgendwie zu sagen. Und jeder denkt immer so, ja, ist wichtig, aber. Und deswegen verpacken wir das auch mit in das Thema Krafttraining, dass wir wirklich sagen, auch das Thema Prävention mit Performance-Steigerung, mit dieser Leistungssteigerung wirklich parallel mitlaufen zu lassen. Und das ist ja auch so ein Geheimnis, dass die Konstanz im Training, gerade im Triathlon, während der Saison, dass das ein absoluter Schlüsselpunkt ist. Und da setzen wir von Anfang an an diesen Punkten an, zu sagen, hey, wir starten ein Krafttraining erstmal die ersten Wochen so, dann kommen die nächsten Schritte, bauen das dann periodisch auf, wo wir gleich dazu kommen. Um dann eben dieses Thema, ich muss zum Physio, weil es zwickt und weil es wehtut, gar nicht das vorherrschende Thema ist. Und daher läuft bei Anne wirklich so, ich habe natürlich Einblick in ihr Training Peaks mit allen, bin viel in Kontakt mit Dan Lorang auch. Und wenn sie auf Lanzarote ist, auch mit dem dort ansässigen Osteopathen, mit Gunther, kennen ja auch viele vom Club La Santa, der ist ja auch schon Jahrzehnte dort, der da alle betreut. Und da sind wir wirklich in enger Absprache. Und da muss man sagen, jetzt über die Zeit, über die Jahre, wo wir mit Anne arbeiten, hat es wirklich extrem gut gefruchtet. Und dann ist es so, wo man sagen kann, okay, vielleicht ist das auch, weil Anne einfach Anne ist, weil ich kenne einfach keinen Menschen auf dieser Welt, der Sport 100% so lebt wie sie, mit allen Facetten drum und dran. Aber jetzt hat sich auch über die letzten Jahre auch mit Laura Lindemann zum Beispiel, es war ja auch letztes Jahr mit einem Olympiagold in der Staffel, da haben wir dann auch jetzt seit etwas über einem Jahr arbeite ich jetzt mit ihr zusammen, hat sich dieses Konzept auch sehr, sehr bewährt, was wir auch noch eine gute Leistungssteigerung vor allem reingebracht haben. Auch mit Laura Zimmermann, wenn man da sieht, was er jetzt beim Norseman letztes Jahr abgerissen hat. Und deswegen sieht man schon, dass das, was wir jetzt über die letzten 20 Jahre in der Studienlage sehen, in der Entwicklung von dem ganzen Thema Krafttraining und auch unsere alltägliche Erfahrung, dass da einfach extrem viel Potenzial da ist und dass da noch viel rauszuholen ist, ja.
Mega spannend, da will ich gleich mal einhaken, weil da zwei Sachen kommen. Du hast es jetzt einmal gesagt, dass du auch Laura Lindemann betreust, die jetzt ja auch, würde ich sagen, mehr oder weniger zeitgleich von Ron Schmidt, damals Olympiastützpunkt in Potsdam, gewechselt hat zu Dan. Ist das dann ein Punkt, den Dan ins Spiel bringt, dass er sagt, pass auf, Laura, wir haben hier sehr, sehr gute Erfahrungen mit Anne gemacht und mit dem Tobi, ganz kurz nochmal, weil das haben wir noch gar nicht gesagt, Tobias Hermannsdörfer, vielleicht sollten wir auch mal deinen ganzen Namen nennen, Inhaber vom Therapieloft Fichtelgebirge, also viele, das haben wir gesagt, kennen ihn schon vom Sehen, weil du der Mann bist, der dann irgendwie Anne, wenn sie gerade noch so die Ziellinie überqueren kann, in den Arm nimmt, vermutlich dann, wenn die Kameras aus sind, auch trägt, weil sie keinen Meter mehr gehen kann. Ich habe gesehen, du bist auch ab und zu, du hast jetzt das so ein bisschen, glaube ich, hinten angestellt, auf Lanzarote nimmst dann auch die Zeiten beim Schwimmen. Also du bist wirklich, kann man sagen, vermutlich so der Mann, der dann in der Zeit vor den Rennen am dichtesten an ihr dran ist, kann ich mir vorstellen, wenn man das so sieht. Dann sicherlich auch ganz, ganz viel mentale Betreuung. Aber das war mir nochmal ganz wichtig zu sagen, wer quasi hinter dem Gesicht, das jeder schon mal gesehen hat, auch steht, auch was den Job anbelangt, auch ein Riesenteam. Also wenn man sich mal anguckt, wer bei dir alles arbeitet, das ist ja wirklich einfach eine sehr, sehr große Praxis auch. Und du hast es eben gesagt, Laura Zimmermann, Andi Dreiz ist auch bei dir, Finn Große Fräse rennt auch regelmäßig in die Praxis. Also du hast es mit vielen Top-Athleten zu tun. Um aber zurückzukommen, ist es dann etwas, was Dan ins Spiel bringt, dass er sagt, pass auf, Laura, wir haben hier in dem Bereich gute Erfahrungen gemacht, oder ist es dann einfach durch Zufall zustande gekommen?
Also mit Laura Lindemann war es tatsächlich auch durch Dan, als es dann übernommen hat. Eben wegen der Erfahrungen, was da noch für Reserven waren. Ich meine, die beiden haben natürlich auch gesprochen, wie dann das letzte Jahr vorher gelaufen ist und so weiter. Und dann hat Dan gesehen, okay, wo könnte man noch ansetzen? Bei Laura Zimmermann, wir haben uns auf Hawaii kennengelernt, weil es da bei ihr gezwickt hat. Und dann hat sie Anne angerufen und dann ging es über den Kontakt zustande. Und Anne und Laura kennen sich auch. Und dann, als ich dann Laura behandelt habe auf Kona, dann sind wir auf das Gespräch gekommen. Und dann danach, als wir wieder in Deutschland waren, dann ist Laura Zimmermann auf mich zugekommen. Und ja, mit Finn, Große Fräse, ist auch ganz interessant. Mit ihm arbeite ich jetzt auch seit 2 Jahren schon zusammen. Also der Start, als ihn eigentlich noch keiner kannte, so richtig. Und das ist halt auch so ein super schöner Weg zu sehen. Also als er angefangen hat vom Thema Kraft und wie er sich jetzt entwickeln konnte, auch jetzt von den athletischen Fähigkeiten in den letzten 2 Jahren. Und das mal so von Anfang an, also von seinem Erstkontakt zum Krafttraining, zu dem Punkt jetzt zu bringen. Ich meine, Anne hat natürlich auch schon vor mir, war auf sehr, sehr gutem Niveau, Laura genauso. Aber jetzt auch das mit Finn zu sehen, so kam das auch, ja, durch Zufall mehr oder weniger. Und es hat sich dann halt auch klar irgendwie rumgesprochen, dass ich viel mit den Athleten auch mitmache. Und ja, Gott sei Dank kann ich das jetzt mit meinem Team, was ich hier habe, so verwirklichen in meiner Praxis, Also hätten wir mein Team auch super den Rücken frei. Die machen hier einen super Job, weil es halt auch so ein Thema, ich will ja auch nicht jeden Athleten den gleichen Krafttrainingsplan geben. Also Krafttraining ist ja nicht gleich Krafttraining. Und ich kann ja Anne nicht trainieren, wie ich die Lauras trainiere. Und die Lauras brauchen auch wieder ein unterschiedliches Training. Finn braucht wieder was ganz anderes. Andi Dreiz braucht wieder was anderes. Und da geht es natürlich auch um diese Kleinigkeiten, also nicht, was du angesagt hast, um diese Details, auf was muss man achten, wer braucht welche Übung, bei wem sehen wir bei den Tests vorher, wo noch Potenzial vorherrscht. Und das ist auch schon, ja, jetzt keine 0815-Arbeit und die Qualität will ich für jeden Athleten, mit dem ich arbeiten darf, will ich die auch bieten. Da habe ich auch die Ansprüche an mich selber, dass ich da Top-Performance zeige. Da bin ich auch, da sage ich, so ein bisschen geprägt durch Anne, weil Anne war ja so die erste Profi-Triathletin und wenn du siehst, wie akribisch Anne arbeitet auf alles, das war dann natürlich auch so mein Standard für mich und das versuche ich jetzt oder das übertrage ich jetzt auch meine anderen Athleten, mit denen ich arbeiten kann und deswegen ja, ist das Thema Kraft auch so detailliert.
Also du hast gerade angesprochen, jeder hat natürlich seine Stärken, Schwächen, sonst was. Siehst du da in den Profis riesige Unterschiede? Also klar, der eine hat vielleicht eine gute Basis, der andere nicht. Und wenn du das nochmal vergleichst zu, ich sage jetzt mal, der breiten Masse oder wenn du einen Vergleich ziehen solltest zu Altersklassenathleten, muss da jetzt wirklich jeder individuell schauen und die Kleinigkeiten und hier noch und das oder bist du da schon in eben, wo du bist, im absoluten Profisport und in der Detailarbeit angekommen, weil es darum wirklich geht, A, Prävention zu leisten, Performances noch zu steigern und ist es so, ist das auch der Weg für deinen Altersklassenathleten oder ist es so, dass da die meisten, also jetzt wieder Nick und Nils, Nils und Nick, so rum, der Idiot nennt sich immer zuerst oder wie heißt es, der Depp, dass man auch sagen könnte, okay, es gibt auch erstmal diese klassischen Basic-Übungen so und wenn die alle sitzen, das ist erstmal die Grundlage. Gibt es da auch im Krafttraining so eine Base, was man erstmal sich erarbeiten sollte? Oder ist es wirklich so, man fängt an und sollte wirklich individuell schauen, wo sind die Stärken und Schwächen? Das finde ich noch ein sehr, sehr interessantes Thema.
Super interessantes Thema und großes Thema vor allem auch. Aber fangen wir mal mit dem Vergleich jetzt Age Grouper zu Profi an. Also was wir sehen bei Age Grouper ist natürlich einmal das Thema Load Management im Gesamten mit dazu. Das müssen wir auch sehen. Ein Profi, der kann sich zwischen jeder Trainingseinheit mehr oder weniger erholen. Der kann sich das frei einteilen. Als Age-Grouper musst du trotzdem noch arbeiten. Also irgendwo müssen wir auch alle Geld verdienen. Du hast noch andere Aufgaben nebenbei. Und es ist ja auch in dem Fall Load, Stress, wie immer du es nennen willst, was ja auch natürlich auf Kosten der Regeneration geht. Das heißt, da ist schon mal ein Riesenunterschied, mit welchen Intensitäten ich arbeiten kann, an welchen Tagen, dass ich arbeite überhaupt. Weil ein Profi arbeitet vielleicht oft an Krafttrainingstagen, legt er die auf die Entlastungstage mit drauf, was mir so erfahrungsgemäß kommt. Also das ist schon mal ein großer Unterschied. Und dann von den Übungen speziell, also wir haben bei den, egal ob Profis oder Age-Grouper, ist es auch nicht gleich. Und ich glaube, was wir auch bei Profis noch viel Potenzial ist, ich glaube, jeder denkt, wenn ich Krafttraining mache, nehme ich Muskeln zu, ich werde schwerer und verliere Leistung. Das sind so Glaubenssätze, die hört man, also egal von Profis oder Age-Grouper, ja, ich will nicht zu schwer werden, ich will nicht zu langsam werden, dass das eher hinderlich sein könnte, was ja tatsächlich nicht der Fall ist. Von daher ist da schon noch viel Potenzial mit drin. Und natürlich hast du schon einige Grundübungen im Krafttraining. Also wenn ich sage, wenn du die als Basis schon mal drauf hast, dann wirst du schon einen Benefit davon haben. Das Thema ist halt einfach nur, und das ist jetzt das Individuelle.
Ja, warte, da muss ich reinhaken, Tobi, sorry. Haken, die musst du ganz schnell nennen. Ehe wir das noch vergessen, weil bei dem Thema sind wir gerade, was sind die Grundübungen, die du eben genannt hast?
Okay, gehe ich mal an von Squats, the Big Five, Squats, Deadlifts.
Ja.
Pull-ups, Dips, Split Squats.
Okay.
Also Lunges, Split Squats. Du kannst noch. Für die Laufökonomie, da kommen wir später noch dazu, vielleicht noch was anderes mit dazu nehmen, aber das sind solche Grundsachen, die in jedem Plan mit rein müssen, auf jeden Fall.
Mhm. Und das ist auch unabhängig vom Profiathleten oder Amateur. Und dann ist natürlich klar, wenn ich jetzt einen 50-jährigen Sportler habe, der vorher nie Sport gemacht hat, seit 3-4 Jahren Triathlon macht, jetzt einen Trainer hat und der dann Krafttraining machen will, dem zu sagen, mach das mal an freien Gewichten, ist dann nochmal, das ist ein Fass, was wir vielleicht nicht aufmachen sollten, aber der sollte es vermutlich dann erstmal wirklich an geführten Gewichten machen, mit dem Trainer an der Seite, bis dann der Trainer sagt, okay, jetzt bist du bereit, das Ganze auch an freien Gewichten zu machen. Also nicht, dass jetzt die Hörer anfangen, einfach diese Big Five quasi nachzumachen. Da muss man natürlich vorsichtig rangeführt werden, am Anfang auch mal ohne Gewicht und das ganze Klassische. Aber im Grunde genommen sind das die Übungen, die auch ein Amateursportler, gerade wenn er jenseits der 25, 30 ist, voranbringt.
Zu 100%, aber wie du richtig sagst, und das kommt jetzt die Individualität, was ich ansprechen wollte, da muss man schauen, ist der Sportler überhaupt in der Lage, diese Bewegung sauber auszuführen? Und da fangen wir jetzt mal an. Also wenn ich jetzt von dem Squat ausgehe, von der Kniebeuge, da war ja auch immer so dieser Glaubenssatz, wenn ich tiefer als 90 Grad gehe, dann mache ich was Schädliches für meine Knie, hören wir ganz oft. Dem ist ja gar nicht so, weil der Knorpel besteht ja, allein im Knie, der besteht ja aus Chondroblasten. Also diese Zellen und die leben von Druckentlastung, Druckentlastung. Und das heißt, ich muss über das gesamte Bewegungsausmaß, muss ich diese Kniebeugen auch machen können mit der sauberen Technik, damit ich erstmal meine Knie gesund halte. Also das ist dieser präventive Aspekt. Das andere, wenn ich jetzt einen tieferen Squat machen kann, also ich gehe auf 120, 130 Grad wirklich in die Kniebeuge runter, die Fersen sind flach am Boden, also gehe nicht auf die Zehenspitzen hoch. Das heißt, ich brauche wieder die Beweglichkeit von den Sprunggelenken.
Ist es okay, wenn ich eine Handelscheibe unter die Ferse lege oder sollte man wirklich möglichst komplett auf dem Boden sein?
Nee, ist definitiv okay, eine Langhantelstange mit runterzulegen. Wichtig ist nur nicht, dass diese Belastung auf den Vorfuß geht, dass die Ferse in der Luft hängt. Und wenn ich jetzt auch Gewichtheber anschaue, Crossfitter, sonstiges, die haben ja auch ihre Weightlifting-Schuhe und die haben auch eine 1,5-2 Zentimeter Fersenerhöhung in den Schuhen schon eingebaut. Man sieht es nur nicht, weil der Look von den Schuhen einfach extra gemacht ist. Aber wenn du es nicht kannst, ist es eine Möglichkeit, da eine Scheibe drunter zu legen mit einem Heel-Lift. Das ist auf jeden Fall gut. Und um das fortzuführen, kommst du dann so tief, erst dann bekommst du alle Muskelfasern von deinen Glutes, also von deinem Po, richtig rekrutiert. Und das gibt dir wieder die Leistungssteigerung. Also allein der Übertrag zum Laufen, ich will ja diesen Abdruck mehr aus den Glutes rausbekommen, anstatt dass ich nur aus den Hamstrings, also aus der Ischokoralmuskulatur, Oberschenkelrückseite rauslaufe, weil da neigt man dann dazu zu Überlastungsverletzungen. Und so kann ich das nur trainieren. Also das ist jetzt schon mal so dieser erste kleine Link, glaube ich, von Prävention und Performance, was man da machen kann. Also allein mit dem Thema Kniebeuge. Aber die Technik muss definitiv richtig sein, ja.
Wie gehst du daran? Also mit den, weil wir gerade Technik noch haben und auch so dieses wichtige Ding. Also hast du für jemanden, der jetzt nur zuhört und sagt, ich will das mal anfangen, aber ich habe keinen Zugang zu einem Trainer oder sowas, irgendwie so einen kleinen Mini-Leitfaden oder sowas, wie man generell diese, muss jetzt nicht nur auf einen Squat bezogen sein, die können wir halt das Beispiel rausnehmen, aber wie fange ich an? Nils hat eben schon mal gesagt, an einer festen Maschine, die geführt ist, aber welche Range of Motion habe ich, wie tief gehe ich, wie hoch gehe ich, gibt es da irgendwie so ein paar leichte, einfache Tipps, die man mitnehmen kann, wo man dann sagt, damit hast du schon mal sehr, sehr viel richtig gemacht oder das irgendwie, wenn man was falsch machen kann, das zumindest schon mal vermieden.
Also erstmal zum Thema Squat als kleines Beispiel, weil das könnte jetzt jeder sofort zu Hause nachmachen als erste kleine Trainingseinheit. Und zwar, ihr lauft
alle aufstehen.
Alle laufen an eine Tür und zwar mit dem Gesicht zur Tür hin und dass die Zehenspitzen komplett an der Tür dran sind. Komplett an der Tür. Das heißt, nur die Zehenspitzen berühren die Tür und die Nasenspitze ist einen halben Zentimeter weg von der Tür. So, das klingt noch relativ einfach. Und euer Gesicht muss dann gerade immer nach vorne schauen. Also ihr dürft nicht nach rechts schauen, nicht nach links, nicht den Kopf nicht nach oben, sondern immer die Nase einen halben Zentimeter weg von der Tür. Und mit dieser Position macht ihr jetzt eine Kniebeuge, ohne dass die Knie an die Tür rangehen. Weil dann werdet ihr schon mal gezwungen, diesen Hip-Hinge zu machen, also dass ihr über die Glutes geht, dass das Becken zurückgeht. Weil würdet ihr jetzt dieses falsche Muster machen, dann schlagen eure Knie oder eure Stirn gegen die Tür und dann seid ihr schon im falschen Muster drin.
Nils, du hast Airpods drin und hinter dir ist eine Tür.
Ich war schon kurz davor,
steh
ich
wollte schon aufschränken. Mach mal, wir können schon mal, du hörst uns, ja? Weil ich habe gerade überlegt, ob ich mein Ding hier drehen kann, mein Laptop. Also das finde ich eine super spannende Übung. Ich habe jetzt gedacht, wie soll das denn gehen? Oh,
Nils geht runter. Genau, Schulterbrett auseinander.
Hast du berührt? Schaffst es? Schulterbreit? Kommentier? Siehst du, man sieht ihn nur halb, ne?
Er sieht so halb.
Aber er kommt nicht richtig runter, ne?
Weitem nicht. Ich stand am Anfang zu eng, nicht schulterbreit. Tobi, danke für den Hinweis mit den Füßen. Ja. Bin nach 5 Grad, würde ich sagen, mit der Nase an die Tür gestoßen. Und danach habe ich es auf, was waren das, 20 Grad? Ihr konntet es nicht sehen. Also ich würde vielleicht 15 Grad. also der Po ist vielleicht 10 Zentimeter tief gekommen. Und dann bin ich halt sowohl mit den Knien als auch mit der Nase gegengestoßen. Aber ich glaube, es war motorisch. Wenn ich es 3-4 Mal noch mache, dann wird es funktionieren.
Genau, und da sieht man schon, weil man denkt, es ist so einfach, weil der Körper ist natürlich clever. Der Körper will seine starken Muskeln nutzen. Das heißt, er geht wahrscheinlich am Anfang primär auf die Oberschenkelvorderseite, die da genutzt ist. Aber dann kommst du nicht runter. Und wenn du tiefer kommst, auf einmal merkst du, dass dein Übergang von Brustwirbelsäule zu Lendenwirbelsäule richtig arbeiten muss, damit du überhaupt in dieser Aufrichtung bleibst. Und das ist schon der nächste präventive Aspekt, den man hat. Das heißt, alleine mit dieser einfachen Übung hast du wahrscheinlich schon 3 Übungen in einer drin und du kannst nichts verkehrt machen, weil du sonst eben mit deiner Stirn die Tür knutscht. Deswegen ist das so der erste Start, was man machen kann.
Krass, aber ich habe ehrlich gesagt, kann man dann kommen? Also kommt man wirklich bis ganz runter in dieser Position oder was ist so, wenn man es jetzt perfekt machen würde?
Ja. Nee, also man muss sagen, es hängt auch immer individuell davon ab, die Länge vom Oberschenkelknochen zum Unterschenkel. Da ist auch natürlich immer etwas genetische Unterschiede mit da. Aber ich denke, was drin sein sollte, es sind bis 70, 80 Grad, dass die Beugung runterkommt. Das ist auf jeden Fall drin. Irgendwann wird dieser Punkt kommen, und das ist auch normal bei der Kniebeuge, dass die Knie dann nach vorne schieben, weil sonst fällst du komplett nach hinten um. Und das war ja auch früher so ein Thema, dass man dachte, oh, die Kniescheiben dürfen nicht über die Zehenspitzen rausgehen.
Ja. Ja, stimmt.
Das war aber ein Riesenthema, was totaler Quatsch ist, weil du musst das ja machen, weil sonst, wie willst du sonst Vortrieb haben beim Laufen? Wie willst du sonst alleine vom Boden aufstehen? Wie willst du eine Treppenstufe laufen und solche Sachen machen? Wie willst du einen Berglauf machen, Bergintervalle? Es geht ja gar nicht. Also das ist der Körper darauf ausgelegt. Es geht aber bei dem Beispiel, was wir gerade gesagt haben, darum, dass der Körper nutzt, einfach mal zuerst über seine Glutes zu arbeiten, um eine andere Kette einfach anzuspannen, als er vielleicht sogar gewöhnt ist, um da noch Potenzial rauszuholen.
Krass spannend. Ich hätte jetzt auch ehrlich gesagt, als du das erzählt hast, habe ich gedacht, das schafft keiner. Also nicht in dem Sinne, das schafft jeder, sondern ich glaube, wenn man ein bisschen in der Materie drin ist, dann weiß man halt einfach, wie wahnsinnig schwer das ist. Mhm. Was ich aber super spannend ist, dass du beschrieben hast, dass es halt einmal um die Performance-Steigerung geht und dann halt auch um die Prävention. Was das eine hängt natürlich mit dem anderen zusammen. Ich habe vorletztes Jahr die B-Lizenz-Fortbildung gemacht und im DTU, und da musste ich dann im Rahmen dessen auch über Krafttraining referieren. Und da war so die ganz klare Sache, sowohl im High-Performance-Bereich sogar auch, als im Amateursport, so dieses Für und Wider Krafttraining und kein Krafttraining. Und mit Krafttraining war da wirklich gemeint, klassischer Muskel oder nicht Muskelgewinn, sondern Kraftgewinn, Kraftzuwachs, halt über die klassischen Sachen. Erst Kraftausdauer, Hypertrophie, dann Maximalkraft. Da werden wir mit Sicherheit gleich auch noch ein bisschen drauf sprechen zu kommen. Wo natürlich, glaube ich, auf der Maximalkraft, bin gespannt, was du dazu sagst, aber das wahrscheinlich dann wirklich der Gamechanger ist, weil du halt einfach auch die muskuläre intra- und intermuskuläre Koordination sehr, sehr gut schulst, ohne halt auch diesen Muskelzuwachs im Sinne Gewichtszuwachs zu haben. Mhm. Und da war eigentlich so, dass einhellig die Meinung war, man weiß gar nicht, ob das jetzt tatsächlich auf der Langdistanz, Halbdistanz ein Gamechanger ist, rein was die Kraftzuwachs oder Leistungszuwachs anbelangt, sondern dass der große Schwerpunkt eigentlich auf der Prävention herrscht. Also dass man eigentlich Krafttraining machen muss, das ist das Fazit, um gesund die Umfänge zu realisieren, die die Weltspitze realisiert. War das jetzt kompliziert ausgedrückt? Nee.
Ja, du hast schon, genau, aber also da gab es jetzt halt auch lange, war seit 2017, gab es da jetzt auch wieder neue Studien, auch große Meta-Analysen, wo es alles nochmal neu berechnet wurde. Und da war eben auch das Thema, hast du trotzdem eine Leistungssteigerung auch an Zahlen in irgendeiner Form? Und was interessant ist erstmal, wenn ich bei Krafttraining und ich gehe allein jetzt auf die VO2 Max, weil ich umgehe, du kannst mit Krafttraining die VO2 Max erstmal nicht verbessern. Aber du kannst die VO2 Max besser ausnutzen, effektiver ausnutzen, weil du am Ende wahrscheinlich weniger Sauerstoff benötigst, um diese Energie umzusetzen. Und da gibt es dann wirklich Untersuchungen, dass es so ein Anhaltspunkt ist von 45 bis 60 Minuten, dass du wirklich dann diese Verbesserung hast. Jetzt kann man sagen, okay, ich bin auf einer Langdistanz, hinten raus muss ich ja eigentlich gut werden. Aber da gab es auch vor 4-5 Jahren eine große Studie, und da hat man wirklich als Belastungsform vorher 3 Stunden Radfahren lassen und ist danach nochmal in diese hohe Belastung reingegangen, um das zu schauen. Und dann hat man immer noch wieder einen Leistungsgewinn gehabt. Also selbst nach der Zeit nach hinten raus, das hängt auch von der Race-Taktik ab, habe ich auch eine verbesserte Ausnutzung von der VO2 Max auf dem Rad jetzt zum Beispiel. Also beim Time Trial hat man da, wie gesagt, diese 45 bis 60 Minuten was man damit rausholen kann. Man ist beim 5-Minuten-Test effektiver. Man hat bei Rad Performance gesehen, dass dabei, wenn man vorher ein regelmäßiges Krafttraining macht, dass man 5-7% wirklich eine Performance hat, und zwar eine höhere Wattsteigung. Und zwar, dass man um 20 Watt mehr hat, rausholen kann. Und 20 Watt ist dann trotzdem schon eine ganze Menge, wenn ich ein regelmäßiges Krafttraining mit habe. Deswegen ist da jetzt schon gerade die letzten Jahre die Tendenz da, dass es nicht nur diese Prävention ist, um die Leistung umzusetzen. Das ist natürlich immer unser Ziel. Aber es sind vielleicht noch mehr Faktoren, als wir bis jetzt wirklich gedacht haben. Also alleine auch, wenn ich jetzt an den Lauf denke, bin ich an einem Marathon zum Beispiel und habe die ersten 25 bis 30 Kilometer, laufe ich ja dann vielleicht relativ stabil. Aber was ist dann, wenn ich nach 25 bis 30 Kilometer relativ platt bin und dann fängt alleine an, die Beinachse noch mehr zu wackeln oder die Brustsupinationsachse, gerade wenn ich auch in Carbonschuhen irgendwie unterwegs bin. Und dann ist dann wirklich eine mehrere oder verhäufig bessere muskuläre Aktivität mit da, dass dann eben auch der Pace höher bleibt. Auch die Prävention, aber dass dir das wirklich mehr Pace gibt. Also ich denke, so der Weg, wo es gerade auch geht, die letzten 4-5 Jahre, ist es natürlich ein Riesenteil. Du sagst, du kannst das durchziehen überhaupt, aber dass du auch mehr Leistung mit rausholen kannst.
Also ich muss auch ganz klar sagen, sorry Nick, weil das einfach so passt, das Teamgold in Paris, Laura Lindemann, Endspurt, da würde ich sagen, hat das Krafttraining schon so einen kleinen Anteil dran gehabt, oder? Weil das ist ja genau der Zeitpunkt, genau die Wettkampfform, wo man da sagen kann, wenn du in der Situation halt einfach nochmal andere Muskelfasern rekrutieren kann, wo alle am Limit sind, wo alle am Anschlag sind, kann das dann tatsächlich, klar, Laura ist immer eine gute Sprinterin, aber vielleicht kann das dann nochmal diese 1-2% ausmachen, die halt dann entscheiden, ob Gold, Silber oder Bronze.
Also ich will mir jetzt den Hut natürlich nicht selber aufsetzen, ohne Frage, das gar nicht. Also wie du sagst, Laura, Wahnsinnsläuferin, aber das war auch so ein Punkt, als Laura hat mir danach geschrieben direkt eine WhatsApp und hat gesagt, sie hat sich auf diesen Punkt topfit und stabil gefühlt. Und das war, schon? Also die Vorbereitung der letzten Woche, das war so ein Punkt, wo ich dachte so, ja, also irgendwie viel Prozent, das es auch immer waren, I don't know, aber irgendwas scheint es mitgemacht zu haben, ja.
Geil.
Ja, das ist ja einfach so vielschichtig, dass man das ja gar nicht oder schwierig nur in ein Ding reinklustern kann. Und dann ist es natürlich auch noch wieder genau die Thematik, die du ja am Anfang angesprochen hast, höchst individuell. Vergleiche ich jetzt irgendwie einen Athleten wie Fred Funk, der einfach schon eine stabile Muskelmasse einfach hat, oder das werde ich auch nicht vergessen, dann Fuerteventura im Krafttraining. Dann sagt er, ich habe jetzt irgendwie 4 Monate kein Krafttraining gemacht, Kniebeuge, und lädt da erstmal 80 Kilo drauf. Und ich so, ja Fred, dann bin ich raus. Das schaffe ich einmal und dann liege ich hier unter der Stange. Und dann natürlich Athleten, wenn man sagt, ich habe jetzt irgendwie einen Läufer, der in Triathlon kommt. Das ist natürlich da offensichtlich, wenn das so ein super dünner, ausgemergelter Läufer ist, der irgendwie Marathonläufer ist, wenn du den aufs Rad setzt, da kommt halt nicht viel Watt an. Wenn der natürlich gutes Krafttraining macht, ist der Leistungszuwachs wahrscheinlich größer als bei jemandem, der einfach schon eine stabile Muskulatur und eine gewisse Muskelmasse einfach mitbringt, so dass man das auch nicht pauschalisieren kann, einfach. Aber ja, ich finde es ganz interessant, dass, was Nils eben gesagt hat, klar, dieses Verletzungs- Prophylaxe-Ding, das ist ja auch irgendwie jedem bewusst, aber trotzdem macht man es nicht. Das ist so dieses Thema wie mit Core-Training, Athletiktraining und diesen ganzen Geschichten. Aber wie ist das, wenn du das jetzt, also klar, wir haben jetzt gehört von dir, Performance-Verbesserungen sind einfach ganz klar drin, und es gibt auch da entsprechend neue Studien, die das auch zeigen auf verschiedenen Distanzen. Und ich glaube, jeder weiß mittlerweile, egal wo man besser aufgestellt ist, hilft einem das für die Performance. Und es ist halt einfach ein Puzzleteil. Und es ist nicht nur Laufen, nicht nur Radfahren, nicht nur Schwimmen, sondern eben auch noch viele andere Sachen. Der Kopf spielt auch immer eine Rolle. Und Krafttraining mit Sicherheit zu 100% auch. Aber ich finde noch ganz interessant, weil was du jetzt oder wovon du gesprochen hast, ist ja wirklich eher so auch sind diese klassischen Krafttrainingssachen und weniger dieses, was eigentlich immer dann oder oft gemacht wird, ist dann diese 5x1 Minute Unterarmstütz oder sonstige Geschichten. Wie kannst du das vergleichen? Weil was du eben schön gesagt hast, wo wir dann ja noch nicht weiter drauf eingegangen sind, diese Übung an der Tür, da hast du jetzt gesagt, da kannst du dann 3 Übungen schon mal mit abfrühstücken sozusagen. Sind dann solche Sachen einfach deutlich effektiver, besser und mit Gewichten noch besser als dann diese klassischen Athletik-Core-Übungen, Unterarmstütz, die dann, wenn jemand irgendwie, habe ich immer das Gefühl, im Ausdauerumfeld Krafttraining macht oder von Krafttraining spricht, ist es dann oftmals, sind es eben diese Stabi-Übungen, diese typischen, die man kennt.
Also vorab, wenn wir das jetzt mal durchmachen, dieses Thema, ich will da wirklich niemanden kritisieren, weil da gibt's ja wie immer tausend Ansichten dran. Aber ich kritisiere trotzdem. Und das ist so ein Thema, also auch mit Profis und auch mit Age-Groupern, wenn wir vorher fragen, was macht ihr bis jetzt an Kraftathletik, whatever, kommt immer Planks. immer so Planks, wo ich denke, boah, meine Güte, warum Planks erstmal? Also wir haben es vielleicht mal als Vorbereitung teilweise mit drin, ich weiß ab und zu, und ich denke mir so, warum? Weil, also der erste Punkt ist, ich bräuchte ja alleine, um einen wirklich adäquaten Trainingsreiz zu setzen, auf muskuläre Ebene, ein echt hohes Volumen. Und da reicht mir wahrscheinlich auch eine Minute nicht aus. Und dann ist immer die Frage, wie ist der Übertrag überhaupt zum Triathlon oder zu meinem Sport? Und wenn ich jetzt überlege, ich mache einen Frontplank, also wo ich sage, beim Schwimmen ist es eigentlich das Umgekehrte, weil beim Schwimmen muss ich ja eigentlich mit den Armen und mit den Beinen irgendwie bewegen und nicht starr halten. Beim Rad habe ich das auch nicht und beim Laufen schon dreimal nicht, weil ich ja dann in der aufrechten Position bin. Das heißt, alleine jetzt der Plank hat wenig bis gar keinen Übertrag. Das ist das Erste. Ich bräuchte ein hohes Volumen, um Trainingsreiz zu setzen, wo ich sage, boah, die Zeit kann ich mir eigentlich sparen für andere Sachen mit. Und das andere ist, ich muss auch zum Thema Load Management natürlich gesamt noch mit aufbauen, weil ein Triathlet hat ja hohe Umfänge. Egal, ob du Age-Grouper bist, mit einem Beruf oder Profi bist. Das heißt, ich will ja jetzt nicht sagen, du machst viermal oder fünfmal die Woche irgendwelche Planks, weil das ist wahrscheinlich in der Summe, lass es 20 Minuten sein, 20, 30 Minuten, was ich von Age-Groupern höre, die dann wirklich mit jeglicher Plank-Variation, aber der Output dafür ist halt sehr, sehr gering. Deswegen ist eben auch dann dieses Thema zu sagen, effektiver, das ist wirklich, und das zeigt uns auch die Wissenschaft, zu sagen, wir arbeiten mit Gewicht und wahrscheinlich eher in aufrechten, komplexeren Bewegungen, weil du dann andere Muskelfasern rekrutierst. Das ist auch ein Thema. Und ich dich metabolisch vielleicht nicht so platt mache, weil da ist auch das nächste Thema, welche Krafttrainingsmethodik passt da überhaupt rein oder wie trainiere ich überhaupt mit Triathleten? Und da ist eben auch so dieser alte Glaubenssatz, naja, bevor ich zu schwer werde und zu viel Muskeln drauf packe, mache ich lieber weniger Gewicht und mehr Wiederholungen. Und dann ist es im Endeffekt eine Kraftausdauermethode. Genau, dann habe ich aber viel mehr Ermüdung. Und wenn ich ganz ehrlich bin, meine Kraftausdauermethode, hey, die bekommt man bei den Triathlon-spezifischen Trainings. Mhm. Wenn ihr irgendwelche Bergintervalle macht, wenn wir irgendwelche VO2-Max-Einheiten machen, so 5-Minuten-Intervalle, das ist aber ja keine Kraft. Also wenn ich mir jetzt mal reine Kraft, wie ich es in der Wissenschaft sehe, und ich mache 5 Minuten VO2-Max-Intervalle und baller da durch, das ist vielleicht rein vom Kraftaufwand, nicht auf metabolischer Ebene, sondern auf muskulärer Ebene, vielleicht wie Treppensteigen. Also es ist ja kein Kraft an sich. Das heißt, ich habe dann viel mehr Ermüdung, viel mehr Volumen, weniger Regenerationszeit und also warum sollte ich das machen? Deswegen geht man da wirklich eher mit diesen Gewichten und anderen Bewegungen eben hin und das weniger oft in der Woche, dass ich auch regenerieren kann. Und dann kommt eben der Schlüssel, wo ich sage, dann ist auch die Vorbereitung für die Triathlon-spezifischen Einheiten wirklich besser. Und wenn der Load angepasst ist und nicht zu hoch, dann ist es natürlich auch gegeben zum Thema Verletzungsprävention, weil dann könnt ihr auch kontinuierlich das Ganze weiter durchmachen. Und Kontinuität ist natürlich gerade im Triathlon, wenn wir eine Saison sehen, das A und O. Also jetzt alleine, wenn ich das Beispiel Laura Philipps sehe, ich meine, Laura hat ja jetzt bis durchgehend, fange ich mal Nizza an, wo sie gewonnen hat, und da hat sie ein super geiles Rennen gemacht, ohne Frage, auch wenn ich mir in den Hintern gebissen habe, dass Anne Reifen geplatzt ist und ich das blöde Fahrrad liebst durch die Gegend geschmissen hätte, aber was anderes.
Da muss ich ganz kurz rein, kann ich dir noch was schicken? Ich habe eben mit Tibor telefoniert, dass wir mit dir Podcast aufnehmen heute, ja. Er meint, oh, ich kann noch ganz viel Material zur Verfügung stellen, wie Tobi verzweifelt am Streckenrand steht und alles in Bewegung setzt, dass Anne weiterkommt.
Das war Wahnsinn, der Tag war Wahnsinn. Ah, ja. Ah, schön, aber Laura hat ja da wirklich ein geiles Rennen gemacht, also auch vor der Laufperformance. Aber wenn du die letzte Saison jetzt von Laura, was du verfolgen konnten, die hat ja eine Kontinuität drin gehabt, also ohne Verletzungen, ohne Krankheit. Und das war ein Riesenpunkt. Und da hat wirklich der Staff außenrum, also von, klar, von Philipp Seib auch, aber auch mit Chris Neitzert, ihr Physio, der da auch viel macht und das Athletiktraining mit ihr steuert. Und Chris kennen ja, wir kennen uns auch ganz gut eigentlich. Die haben da einen super Job gemacht. Und darum geht's eigentlich auch hin, dass du diese Kontinuität bekommst. Und dafür brauchst du eben diese Krafttrainings ohne zu hohes Volumen, weil da eben das Gesamtloadmanagement eben passen muss. Deswegen bin ich persönlich und auch die Wissenschaft kein Freund davon, davon, da ewig Planks zu machen und fünfmal die Woche Planks zu machen, weil es einfach für einen Triathleten gibt es einfach viel effektivere Sachen. Da hat sich zu viel entwickelt einfach.
Aber dann machen wir mal Butter bei die Fische. Saisonstart. Nee, weil das natürlich auch ein Punkt ist, den ich tatsächlich auch mit meinen Athleten immer wieder diskutiere. Und du hast es gesagt, ich finde es wahnsinnig schwer beim Profiathleten. Die haben die Physis, die haben die Möglichkeiten, das Ganze am Entlastungstag zu machen. Dann hast du auch das Gefühl, wenn sie, und ich versuche wirklich, also jetzt ein klassischer Aufbau, den ich jetzt momentan mit den Athleten mache, die kommen aus der Offseason. Ich bin großer Fan davon, in der Offseason auch tatsächlich mal off zu machen, also auch mal wirklich dem System Ruhe zu geben, was für die meisten Ausdauersportler wahnsinnig schwer ist. Aber ich finde es einfach gut, dass sie wirklich mal Ruhe lassen. Ich rede jetzt von jungen Profiathleten oder 30-jährigen Profiathleten. Und dann fange ich wirklich an, erstmal wieder mit einer hohen Wiederholungszahl und ganz geringem Gewicht. Am Anfang vielleicht sogar klassisch ohne Gewicht. Gerade Ausfallschritt ist so ein Ding, wo ich sage, das kannst du nach 4 Wochen kein Krafttraining auch mal ohne Gewicht machen. Trotzdem hast du am nächsten Tag Muskelkater, weil es halt einfach so ist. Und dann gehe ich kurz über Hypertrophie, da bin ich aber schon unsicher, damit sie halt einfach nicht von der hohen Wiederholungszahl auf die ganz niedrige Wiederholungszahl gehen. Das mache ich aber nur kurz über einen Zeitraum von 2-3 Wochen, vielleicht 4 bis 6 Einheiten, dass sie dann wirklich im Bereich von 12 bis 15 Wiederholungen gehen. Und dann gehe ich runter zu diesen 6 bis 8 Wiederholungen, teilweise vielleicht, wenn sie gut in der Bewegung sind, auch runter auf 5 Wiederholungen. 2x pro Woche. Ich mache es tatsächlich an den Entlastungstagen und habe dann auch das Gefühl, dass sie am nächsten Tag oftmals auch einen besseren Tonus haben. Also gerade wenn dann noch intensivere Einheiten kommen, das ist dann meistens die zweite Einheit des Tages. Die erste ist einfach so eine, um den Körper wieder so ein bisschen in Gang zu bringen und dann kommt eine intensivere Einheit. Und da habe ich bei vielen die Erfahrung, dass sie durch diesen Tonus am Tag vorher sogar positiv sind, dass sie halt anders gestimmt sind. Das ist jetzt etwas, was ich mit dem Profiathleten machen würde. Was würdest du zu dieser Herangehensweise sagen?
Bin ich erstmal voll bei dir, wenn ich jetzt beim Profiathleten spreche. Also es ist super. Also man braucht ja, wenn man jetzt nach der Offseason anfängt, bin ich auch dabei, einfach mal 2-3 Wochen mal auch komplett was anderes machen, dass das System herunterfährt. Und dann, wenn man wieder einsteigt, dann braucht man schon wirklich individuell natürlich, sagen wir mal, 3 Wochen Run-In-Phase, dass man sich wieder dran gewöhnt. Und ob man das jetzt, wie
also
du sagst,
sprich, mit einem, nur kurz übersetzt, sorry, für alle, ne, wenn es sonst ins Fitnessstudio geht, nimmt direkt die dicken Gewichte, macht 5x5 Wiederholungen und kann die nächsten 3 Tage nicht mehr gehen und kein Lauftraining machen. So davon sprechen wir. Also das ist der Run-In. Da wieder so ein bisschen den Rhythmus finden, dass es nicht nach jedem Mal Krafttraining Muskelkater gibt.
Genau. Und bei dieser Run-In-Phase, da reichen ja auch, sag mal, 4-5 Übungen aus, was ich wirklich machen kann. Und ob ich das jetzt über einen Underloaded Kraftausdauer mache oder ob ich da schon so ein bisschen runtergehe von dem wieder auf 12 bis 15, wie du gesagt hast, das ist da definitiv super. Und dann, wenn auch nach diesen 3 Wochen dann diese Hypertrophie-Phase kommt. Jetzt wird's interessant, weil du auch gesagt hast, mit dieser Unsicherheit, da denkt man ja auch, okay, nehme ich jetzt wirklich viel Muskelmasse zu, wenn ich in die Hypertrophie gehe? Und du nimmst keine Muskelmasse zu, dass du so massig wirst. Das ist unmöglich. Also ich meine, wer mal versucht hat, wirklich Muskelberge aufzubauen? Also ich versuch's schon lange. Ich bin auch irgendwie so ein Lauch mit Bauch geblieben. da musst du schon so viel Kalorien zuballern und musst, also was anderes nicht machen, das wirst du nicht schaffen. Wenn ich mal ganz kurz den Vergleich zu Spielsportlern mache, da willst du ja sogar in der Offseason extrem viel Gewicht draufpacken, dass du es halbwegs über die Saison halten kannst. Und man spricht davon bei Spielsportlern, wenn ich die wirklich gezielt in so einen Overload reinbringe, also gerade bei jungen Spielern, dass die muskulär aufbauen, aufbauen und aufbauen, dann schafft man es, wenn mit dem Ziel vielleicht auf ein Jahr gesehen, denen, lass es 2-3 Kilo draufzupacken während der Saison. Du schaffst nicht mehr. Und im Triathlon oder im Ausdauersport, wo wir auch natürlich viel mehr Kalorien auch rausballern, da wirst du nicht so viel mit zunehmen. Deswegen ist es schon eine Idee, da in diese Hypertrophiephase als Zwischengreif zu gehen, einfach, dass wir mehr Muskelfasern rekrutieren. Und dann ist aber auch so ein entscheidender Faktor, dass du einfach diese bestimmte Belastungsdauer bei dieser Hypertrophie hast. Weil wenn du jetzt Hypertrophie hast, sagen wir, wir sprechen von 8 bis 12 Wiederholungen, und du machst so diese klassische Fitnessstudio-Geschwindigkeit. Kennt ihr die? Die ist überall gleich, dieses...
Ja.
Dieses 1-1. Ey, so,
was ist denn darin jetzt falsch? So mache ich das.
Nee, oh jetzt, pass auf, Nicky Boy. 2 Sekunden runtergehen.
Ja.
1 bis 2 Sekunden halten und dann explosiv wieder hoch. Tobi, jetzt fallen mir nicht in den Rücken.
Nils. Oh, ich drück dir die Daumen.
Du hast recht, Nils. Ah! Grundsätzlich ja. Wie voll dabei. Weil du hast ja erst nach einer Belastung, weil dem Muskel ist es ja erstmal egal, ob du 8 oder 12 Wiederholungen machst. Das kann ja der Muskel nicht zählen. Aber das Entscheidende ist auch dieses Time under Tension, was wir haben, gerade bei der Muskelhypertrophie. Und da hast du eben erst ab 35 Sekunden diese Proteinspaltung. So, das heißt, wir brauchen diese Time under Tension. Und sind wir jetzt in dieser Geschwindigkeit im Fitnessstudio, ja, da bist du in 12, 14 Sekunden bist du durch. Das ist nett, aber es ist halt auch nur nett. Wisst ihr?
Immerhin ist mein Krafttraining nett.
Genau, es ist nett einfach. Weißt du, wir können Freunde bleiben. So ist es ungefähr.
Man könnte jetzt politisch nicht mehr korrekt sein, aber wir sind ja, das sind die Jungs, die mit dem Tesla zum Gym fahren. Und jetzt kommt Tobi, weil Tobi fährt einen Land Rover. Jetzt kommt Tobi, wie trainiert der Land Rover-Fahrer, Tobi? Jetzt kommt's. Genau. Das waren die Tesla-Fahrer.
Genau, also diese 35 Sekunden, dass du da diese Proteinspaltung hast, das ist dann das Entscheidende. Und da brauchst du aber auch halt einfach das Gewicht dementsprechend schon. Weil wenn ich jetzt wieder dieses Tesla-Gewicht habe und ich bin nur bei 50% meiner...
Das ist übrigens keine Ironie, das meinen wir ernst. Genau.
Als Defender-Fahrer hundertprozentig. dann ist es halt auch wieder so ein bisschen verschwendete Zeit. Also da muss auch der Reiz schon wirklich adäquat sein. Deswegen ist auch so vom Gewicht her, das muss schon in die, sagen wir, 70-75% der One-Rep-Max muss es schon gehen, damit auch der Reiz adäquat ankommt. Und dann ist eben auch die Frage, dass man dann wirklich auf 6 bis 8, 5, 6 Wiederholungen runtergeht. Und das ist jetzt, da kommen wir zu einem großen Punkt. Das zweimal die Woche ist perfekt. Also das wäre wirklich super. Und bei Profisportlern würde ich das auch an den Entlastungstagen mitmachen, wenn es so getimed ist, dass sie nicht vorermüdet in das Training reingehen. Weil wenn ich jetzt eben diese 5 bis 6 Wiederholungen mache und gehe auf intramuskuläre Koordination, dann muss ich auch ausgeruht sein. Bei den Profisportlern kann ich sagen, zu früh ist eine Schwimmeinheit, whatever, dann zeige ich es ein paar Stunden frei, du erholst dich, du isst, gehst aufgeladen wieder hin, dann macht es Sinn. Bei einem Age-Grouper, der dann vielleicht auch schon den Entlastungstag hat und ihr muss noch was arbeiten, da kommt doch woanders und ihr geht schon müde und komplett fertig in dieses Krafttraining rein, dann würde ich es vielleicht wahrscheinlich anders setzen. Weil du musst schon fit sein, weil der Reiz ja trotzdem recht hoch ist.
Aber wie würdest du es da setzen? Weil da muss ich dann ja sagen, okay, lasse ich eine andere Einheit, gehen wir mal auf den klassischen Age-Grouper ein, der vielleicht eine Einheit am Tag trainieren kann. Lasse ich jetzt eine Rad- oder eine Laufeinheit weg und mache dafür ein Krafttraining? Weil das wäre dann ja schon wieder schwierig.
Genau. Ich würde jetzt in der Phase, wo wir jetzt sind, jetzt wo die Preseason anfängt, das ist jetzt die Zeit, wo ich sagen würde, okay, wir nehmen vielleicht mal eine Stunde Rolle weg, eine Stunde Swift einfach mal kurz kappen und machen da dafür die Kraft, dass ich wirklich auf 2 Einheiten pro Woche komme. Das Interessante ist, dann habe ich diesen guten Aufbau durchgemacht und es geht dann mehr Richtung Frühling raus und ich sitze mehr auf dem Fahrrad, ich mache mehr meine längeren Einheiten, was es super ist. Dann kann ich immer noch mein Training so steuern, dass ich es vielleicht nur einmal die Woche mache, alle 7 bis 10 Tage vielleicht. Und dann ist es das Interessante, gerade für Age Grouper, wenn ich diese Einheit gut mache und gut setze, dann kann ich diesen positiven Effekt von dem Wintertraining, was wir jetzt gerade setzen, kann ich bis zu 25 Wochen aufrechterhalten.
Krass.
Also quasi und das ist schon vielversprechend. Ist dann. Genau, das ist dann eine Erhaltungstraining. 25 Wochen, das sagt gerade wirklich die aktuelle Studienlage, finde ich sehr, sehr lang. Und da geht es aber auch um, ja, was ich sagen muss, da geht es um Kontinuität wieder, weil alle 7 bis 10 Tage, das kann ich mir ins Krafttraining einplanen. Und jetzt kommt's, skippe ich die Planks und skippe ich dieses Tesla-Pumpen, mach's effektiv, 45 Minuten pro Einheit. Und habe dann diese 25 Wochen, diesen Erhalt zumindest, dann habe ich einen riesen Vorteil, auch für die Gesundheit, auch für das Thema Knochendichte und so weiter. Das ist ja auch ein großes Thema gerade, je älter das man wird natürlich. Deswegen, um da auf die Frage zurückzukommen, also in der jetzigen Phase im Winter würde ich vielleicht wirklich eine Einheit dann kürzen, eine Stunde auf der Rolle und würde jetzt eine gute Basiskraft legen, um dann später hinten raus auf vielleicht bei Age-Groupern jetzt auf einmal die Woche zu gehen, alle 7 bis 10 Tage, 45 Minuten effektives Training für 25 Wochen diesen Erhalt von der Kraft.
Und da bleibe ich in der Wiederholungszahl die ganze Zeit im Maxkraftbereich? Oder muss ich da nochmal eine Variation reinbringen? Weil 25 Wochen lang immer die gleichen Übungen mit mehr oder weniger immer der gleichen Wiederholungszahl, kann das funktionieren?
Das kann so 1:1 nicht funktionieren. Also da würde ich auch diese Periodisierung mitmachen. Hängt aber auch vom Triathlon-spezifischen Training mit dran, dass ich jetzt alle 4 Wochen mal zum Beispiel ein Deload mit reinbringe, dass auch mal das Nervensystem erholen kann, dass ich dann mal, wenn jetzt diese Woche einfach mal weniger Gewicht mache, meine Wiederholungen auch mal 12 bis 15 Wiederholungen, vielleicht auf eine Mischform mit hochgehe, einfach, dass mal ein anderer Reiz mit ist. Ich kann mit den Gewichten zwischendurch spielen, also wir dürfen auch jetzt nicht in dieses immer gleichen Reiz setzen, wie du richtig sagst, ja. Aber da haben wir auch diese einmal pro Woche, da haben wir halt extrem viele Möglichkeiten, weil es kein Zeitfresser ist. Also überlegen wir uns mal, ich muss Planks machen 5x20 Minuten pro Woche oder ich mache einmal die Woche 45 Minuten ein gutes Krafttraining. Das spart mir Zeit und da kann ich dann auch mit diesen ganzen Periodisierungen auch spielen.
Und in der zweiten Episode, in der zweiten Werbung, jetzt bin ich hier schon völlig von der Rolle, Whoop, unser zweiter Presenter. Und wie es so will, ging es heute auch wieder so ein bisschen ums Thema Schlaf, Nils, und wie wichtig dieses Thema Schlaf dann auch ist für Profisportler, fürs Load-Management und dass es einfach eine wichtige Größe ist, die es zu berichtigen gilt. Und deswegen ist es natürlich ein Vorteil, das auch zu tracken und vor allen Dingen die entsprechende App und Software im Hintergrund zu haben, die euch das auswirft, weil so könnt ihr nicht nur daily sehen, wie gut war euer Schlaf, wie gut war eure Recovery, sondern auch mal so ein bisschen über den Jahresverlauf oder auch vielleicht mal sehen, wo war es vielleicht ein bisschen doll, wo war es ein bisschen viel, wo bin ich vielleicht auch krank geworden. Habe ich da vielleicht wenig geschlafen? Habe ich da sehr hohe Belastung gehabt? Habe ich da sehr hohe Stresslevel gehabt? Also ihr könnt so ein bisschen viel mehr nachvollziehen, auch über den Saisonverlauf, was da in eurem Körper wirklich passiert ist und vielleicht auch so ein bisschen finden, wenn irgendwas mal in eine gute oder eine schlechte Richtung gelaufen ist, ob es auch an dem Thema Schlaf, Recovery, Stress und sonst was lag. Also da macht Sinn, das absolut zu tracken. Das alles könnt ihr mit Whoop, mit nach dieser genialen Software auf eurem Smartphone hinten dran und unter join.whoop.com/pushinglimits oder auch in den Shownotes könnt ihr euch 4 Wochen Whoop kostenlos sichern. Das einfach mal ausprobieren, ob das auch was für euch ist.
Und alle, die den Sober Oktober durchgezogen haben und jetzt vielleicht so gerade ein bisschen die Weihnachtszeit genießen, ihr könnt einfach mal aus Spaß eure Werte dann mit dem Oktober, mit den Werten im Dezember vergleichen. Denn ich glaube, da ist auch immer so dieses: beeinflusst Alkohol jetzt wirklich negativ den Schlaf und den Recovery Score und alles? Also die es durchgezogen haben, checkt einfach mal im Januar eure Daten vom Oktober im Vergleich zum Dezember. Ich glaube, das wird für viele wirklich augenöffnend sein.
Das kann auf jeden Fall augenöffnend sein. Aber Nils, ich habe auch noch was für alle, die es jetzt noch nicht haben. Es gibt nämlich auch noch einen Weihnachts-Sale obendrauf. Also für alle, die jetzt den Sober Oktober nicht mitgenommen haben, aber sagen, ich fange mal mit dem Dezember an. Da ist nicht alles optimal und nehmt den als Base. Das ist gar nicht schlecht, weil dann könnt ihr euch im Januar nur noch steigern und eure Werte können besser werden. Checkt einfach unseren Link, weil es gibt gerade einfach wieder ein paar Weihnachtsrabatte. Einmal für bestehende Mitglieder für kurze Zeit, 10% Rabatt auf alle Prepaid-Mitgliedschaften und Mitgliedschaftsverlängerungen für bestehende Mitglieder. Und ja, das findet ihr alles unter join.whoop.com/pushinglimits oder in den Shownotes. Und probiert es einfach mal aus. Für alle, die neu sind, 4 Wochen kostenlos Whoop testen und damit rein in den Podcast.
Wie groß ist der Unterschied zwischen Einsatz und Dreisatz? Also damit meine ich jetzt generell, du kommst ins Studio, du würdest dich schon erstmal, hoffe ich, 10 Minuten mit einer Mobility, die dann vielleicht auch mal eine Plank beinhalten kann oder was auch immer, du würdest einen Ganzkörper-Warm-up machen.
Nur wenn du mit dem Tesla kommst.
Oder würdest du Seil springen, was würdest du machen? Erzähl mal, wie du so ein klassisches 45 Minuten bis 60 Minuten Krafttraining für einen normalen Altersklassenathleten aufbauen würdest.
Also erstmal zum Reinkommen dieser kardiovaskuläre Teil, also zum Aufwärmen, würde ich da tatsächlich relativ kurz halten. Ich sage mal so 5 bis 7 Minuten, dass ich sage, ich gehe aufs Rudergerät, ich gehe am Ski-Erg oder sonstige Sachen. Und danach gehe ich schon in vielleicht Corrective Exercises rein, sprich habe ich für den Athleten Defizite gefunden bei irgendwelchen Tests, sage ich, arbeite ich erstmal spezifisch an der und der Mobility, je nachdem, was er braucht. Danach kommt einige Minuten der Satz, dass ich als Technikschule, das ersetzt vielleicht so das Lauf-ABC, dass ich mit niedrigem Gewicht erstmal diese saubere Bewegung einleite. Also mache ich einen Overhead Squat. Machen wir mal das Thema. Overhead Squat. Mache ich vorher die Schultermobilität, mache vorher natürlich auch eine Squat-Klinik, dass ich sage, okay, wie weit komme ich runter, dass die Range of Motion geht, mache das Ganze mit einem Besenstiel und dann gehe ich ab dem zweiten, dritten Satz, dann gehe ich zu meinem Arbeitsgewicht hoch, dass ich dann drei Arbeitssätze wirklich habe mit dem Gewicht und dann ist da mit 4 bis 5 Übungen sind die 45 Minuten super gefüllt. Man kann das Ganze noch auf 60 Minuten mit verlängern, also 45 bis 60 Minuten, sage ich mal, was man damit machen kann, aber man sollte keine 1,5 Stunden im Gym irgendwie rumhängen, um Gewichte zu stemmen.
Das heißt, ich mache dann wirklich die erste Wiederholung oder den ersten Satz, höhere Wiederholungszahl mit sehr wenig oder gar keinem Gewicht, um eine saubere Bewegungsausführung zu haben, um auch schon mal die Koordination zu schulen, um die Muskeln schon mal darauf zu gewöhnen, was kommt. Und dann reichen 2 Sätze mit Gewicht in der Wiederholungszahl.
3 Sätze, also wirklich 3 Arbeitssätze mit Gewicht. Ja, da würde ich die 3 Sätze machen. Weil wenn ich jetzt wirklich sage, ich gehe auf einen Satz, dann muss ich schon wieder extrem hohes Gewicht nehmen.
Okay. Das heißt, da frage ich mich jetzt, den Load einfach geht. Und bei den 4 bis 5 Wiederholungen auch wieder diese, wie viele Sekunden waren es eben nochmal? Ich habe schon wieder vergessen.
35.
Nee, also diese 35 war ja bei der Hypertrophie-Methode. Also wenn ich sage, ich mache 8 bis 12 Wiederholungen, genau. Da bist du natürlich von der Wiederholungszeit kürzer, weil da geht es ja nicht um dieses Metabolische, dass ich Volumen reinbekommen will, sondern eher für die muskuläre Ansteuerung. Und da ist es schon Thema, je nach Übung, was ich jetzt machen kann, ist immer exzentrisch betont. Gerade was wir machen, gerade für den Sehnenapparat, dass wir das ausführen in einer langsam kontrollierten Bewegung. Aber um auf die Frage zurückzukommen, mache ich jetzt einen Einsatz, dann müsste ich so ein hohes Gewicht nehmen. Mhm. Und ich glaube, bei Age-Groupern, die noch den Load vom Alltag außen rum haben, ist mir wahrscheinlich die Gefahr, dass eine Verletzung passiert, zu hoch. Und dann hätte ich da keinen Nutzen davon.
Und die Pause zwischen den Sätzen, sollen das die klassischen 2 Minuten sein oder reicht da auch 1 Minute? Das ist ja auch immer so eine Diskussion, weil wenn ich zwischen den Sätzen 2 Minuten Pause habe, habe ich halt einfach auch wahnsinnig viel vermeintlich leere Zeit im Training.
Also die 2 Minuten sind schon eine lange Zeit. Das muss man sagen. Also was da wirklich sich etabliert hat, je nach Übung zum Beispiel wieder, ist 1 Minute. Teilweise gehe ich vielleicht sogar mein Spiel bis auf 30 Sekunden runter. Also wenn ich mal was ganz anderes machen will, zum Beispiel, ich gehe mal in eine Push-Press rein, also mit einer Langhantel Schulterdrücken zu machen, was ja einfach mal ist, um Dysbalancen irgendwie vorzubeugen. Und dann sage ich, okay, dass wir vielleicht nicht so ein hohes Gewicht brauchen, kürze ich die Pausenzeit eher runter und sage, ich mache das Ganze nur mit 25 bis 30 Kilo, du machst deine 6 bis 8 Wiederholungen und jetzt machst du mal nur 30 Sekunden Pause. Dann habe ich schon wieder einen ganz anderen Trainingsreiz. Weil mache ich jetzt 2 Minuten Pause, dann ist das schon wieder viel zu leicht. Dann müsste ich ihn schon wieder wahrscheinlich 35, 40 Kilo draufheben. Ja. Und dann frage ich mich auch wieder, ist dann die Verletzungsgefahr wieder zu hoch? Also es ist jetzt schon individuell.
Auch die Technik muss passen.
Genau, die Technik muss passen. Dann darf ich nicht zu ermüdet mit dieser Technik reingehen. Es geht jetzt schon in dieses Defizile mit rein. Aber da spiele ich auch, um einfach den Reiz zu setzen, aber auch nicht zu viel Gefahr reinzubringen, auch mit den Pausenzeiten. Und wirklich diese 2 Minuten klassisch bei einem fitten Athleten jetzt, würde ich mir eigentlich auch sparen, die Zeit. Also da plane ich das Training auch so, dass ich bei, ich sag mal, 30 bis maximal 90 Sekunden die Pause setze.
Aber ist das quasi dann auch schon wieder so eine Varianz, mit der du spielen kannst? Du hast die gleichen Übungen, hast auch mehr oder weniger die gleiche Wiederholungszahl. Ja. Aufgrund der Pause kannst du dann aber das Load-Management wieder verändern und hast dann letztendlich auch wieder andere Reize, obwohl die Übung und die Wiederholungsanzahl genau die gleichen sind.
Richtig. Ein Parameter und finde ich super, weil da kannst du halt auch so spielen, ohne ein höheres Risiko einer Verletzungsgefahr zu haben. Weil ich kann ja nicht die Gewichte ins Unendliche steigern. Irgendwann geht es auf Kosten von der Technik. Und die Technik muss halt trotzdem immer sauber sein. Und ich weiß, es gab auch mal diesen Trend, dass man sagt, ach egal, der Körper kann es, Hauptsache das Gewicht geht irgendwie hoch. Das ist es halt am Ende vom Tag auch nicht. Also da müssen wirklich diese ganzen Bausteine übereinander passen, dass du biomechanisch auch mitgesehen, dass du da keine Überlastungsverletzungen hinten raus mitbekommst. Und deswegen sind das eben super Parameter einfach zum Spiel auch mit der Pausenzeit.
Mega spannend.
Ja, richtig spannend. Was ist so, wenn du jetzt sagst, wir haben eben schon mal, hast du die Big Five angesprochen, so diese Basisübungen, die jetzt jeder können muss. Wenn ich jetzt mich frage und sage so, boah, ich habe damit Bock, das motiviert mich jetzt, das zu hören. Ich habe mit Krafttraining aber keine großen Berührungspunkte bis jetzt gehabt und irgendwie so ins Gym, da sehe ich mich auch nicht. Aber ich würde das gerne zu Hause machen, weil Triathleten, wir haben schon drüber gesprochen, ich mache eh viel, die Zeit ist knapp und wenn du jetzt noch sagst, am Ruhetag ist dann manchmal auch nicht richtig, weil wenn man einen richtigen Reiz setzen will, ich muss auch mal Rolle fahren, ausfallen lassen, aber das Rollefahren ist ja auch so schön zeiteffektiv zu Hause. Was ist so, was würdest du vorschlagen, ist so ein geiles Equipment für ein Home Gym, mit dem man easy alles machen kann, ohne sich jetzt irgendwie 20 Dumbbells, ein Rack und keine Ahnung was anzuschaffen? Sondern was ist so ein Equipment, wenn man sagt, ich möchte das einfach mal für mich ausprobieren, machen, umsetzen, so eine Grundausstattung zu Hause, wo man einfach richtig viel gute Sachen mitmachen kann, die einem auch nach vorne bringen?
Definitiv eine Langhantel. Eine Olympia-Langhantelstange, also die sind ja gleich auf 19,9875 Kilo, whatever that is, einfach, also 20 Kilo. Und dann alleine, wenn man sich die kauft, und da muss man auch sagen, wenn wir jetzt im Triathlon damit anfangen, dann muss ich mir nicht die High-End-Stange für 900 Euro kaufen. Das ist dann vielleicht, wenn ich eher ins CrossFit gehen will, da gibt es dann die verschiedenen Kugellager, wenn ich dann bei Power Cleans, wie sich's dann noch mit dreht von der
Schwimmmasse. Und jetzt machst du hier ein Fass auf für die Triathleten, ne? Das, wenn man da auch noch tun kann.
Nee. Also da ist wirklich eine ganz normale
Langhantelstange.
Der Tobi ist ja sogar, genau. Tobi ist ja sogar CrossFit Coach. Also der weiß, wovon er spricht.
Gut, ja, ich hab die CrossFit Coach Ausbildung tatsächlich gemacht, dass ich da mitreden kann. Ja. Genau. Also eine Langhantelstange und allein erfahrungsgemäß, wenn man dann 5 Kilogramm Bumperplates mit hat, das hat mal gesamt 30 Kilo, kannst du schon extrem viel machen am Anfang. Und das Zweite wäre vielleicht noch, das ist interessant, die heißen Equalizer. Das sind wie kleine Minibahnen, wo man sich auch reinstützen kann. Das heißt, man hat einmal den Vorteil, man kann das als Dipstation nutzen. Was super ist, man kann, es sind zwei einzelne Blöcke sozusagen, man kann eins umlegen, dann kann man auch mit Liegestützen super arbeiten und wer sagt, er hat Probleme mit den Handgelenken, das ist ja auch oft ein Problem, dann ist man nämlich so in dem Stütz drin, dass man auf der Faust sozusagen auf dieser Stange diese Liegestützen macht und die sind auf von der Höhe her auf Hüfthöhe gebaut, das heißt, man kann sich auch drunter legen und kann verschiedene Zugübungen machen.
Für den Rücken.
Das heißt, da ist man insgesamt, ich sag mal, bei 400 Euro, wenn überhaupt, wo ich schon extrem viel rausholen kann, gerade wenn man mit Pausenzeiten spielt, weil dann kann ich dann Übungen machen, alleine von Front Squats, Back Squats, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, vielleicht für den Anfang, wer es noch nicht so gewöhnt ist von der Technik her. Ich kann Overhead Squats machen, ich kann ein Bend Over Row machen. Was habe ich noch? Also da kannst du, sag mal, bis zu 10 Übungen mit dieser Langhantelstange alleine machen. Plus, du kannst dann noch diese Equalizer nehmen, wo ich spontan auch nochmal 5 Übungen, das heißt, du hast 15 Übungen. Und wenn wir gerade gesagt haben, wenn du eine gute Trainingseinheit machst und du brauchst 5 Übungen, dann kannst du schon da extrem viel variieren. Und deswegen finde ich auch, wäre ich da ein Fan davon, ganz ehrlich, weil in Fitnessstudio zu fahren, es kostet wieder Zeit, hinzukommen, zu duschen, wieder zurückzukommen. Und habe ich das einen Entlastungstag, würde ich das definitiv lieber gezielt zu Hause machen mit der Langhantel, weil die meisten haben ja eh eine Rolle zu Hause stehen und haben irgendwie ein Trainingszimmer, Trainingsmöglichkeit.
Exakt, ja.
Es ist für das gesamte Load-Management definitiv besser. Und was halt auch noch so ein Thema ist, das entscheidet auch jeder für sich, wenn ich jetzt vielleicht auch schon müde bin und ich bin in irgendwelchen Gyms, wo die Belüftung vielleicht schlecht ist, wo jetzt im Winter hunderte Leute sind, die irgendwelche Viren durch die Gegend schleudern. Ich will da halt auch keine Erkältung mit einfangen. Und zu Hause habe ich da einfach auch, kann ich da mit dem Load-Management das Ganze einfach besser machen. Deswegen ist das definitiv eine Idee und es geht auch nicht so sehr ins Geld.
Naja, du sparst ja auch Geld, weil du kein Fitnessstudio zahlen musst, muss man ja auch sagen.
Richtig, also da kann ich mir.
Auch da gibt es natürlich welche, die irgendwie 19,90 Euro pro Monat kosten, zumindest in der Stadt. Aber das habe ich dann auch relativ schnell wieder drin. Also Langhantel, Equalizer und 5 Kilo Scheiben.
Genau, diese 5 Kilo Bumperplates und genau. Und da muss ich jetzt auch, da hake ich nochmal kurz ein zu diesen 19 Euro Gyms, die es überall gibt.
Ja.
Weil es ist eine Möglichkeit, an geführten Geräten anzufangen. Und jetzt kommt dieses kleine Aber. diese Billig-Gyms, das sind diese Geräte von der biomechanischen Zugrichtung nicht immer das Beste. Und das heißt, da verliere ich auch wieder viel. Das ist nämlich auch noch, das ist jetzt schon wieder so ein bisschen nerdy, glaube ich.
Ja, aber da bist du genau richtig hier, Triathlon.
Genau, aber
hast du schon in der Angel, erzähl.
Geil. Aber wenn ich an diesen nicht optimalen geführten Geräten bin, da verliere ich auch und habe einen falschen Muskelfaserzug. Das heißt, ich ziehe ins Leere rein. Also es gibt zum Beispiel eine große Marke, die Marke sage ich jetzt nicht, weil ich will sie gar nicht kritisieren, weil die hat ein super geiles Marketing, ist weltweit bekannt, aber wenn du es dir von der biomechanischen Zugrichtung anschaust, denkst du, mei, bist deppert. Also das Zeug ist ja absoluter Quatsch für wirklich Training. Für Wohlfühlbewegen, super, ich wollte jetzt schon wieder sagen, für die Fraktion. Das ist top. Aber wenn du ein Training machen willst, dann brauchen wir auch Zugrichtungen, brauchen wir auch diese biomechanische Komponente. Und da sind halt wirklich in diesen Billig-Gyms viele Sachen auch wieder Trash. Und den Bullshit muss ich, glaube ich, echt keiner geben. Da habe ich mir lieber eine Langhantelstange zu Hause und mache dann adäquates Training damit.
Spannend, also richtig spannend, weil ich dachte so, damit bist du schon mal safe, wenn du mit den Maschinen arbeitest. Klar, es kann nichts passieren, aber dass es dann jetzt biomechanisch nicht unbedingt super sinnvoll ist, finde ich eine super interessante Geschichte. Ich will nur ganz kurz, bevor jetzt alle Langhanteln kaufen, und du hast eben so eine Übung gesagt, jetzt an der Tür oder sowas, aber wie starte ich denn mit so einer Langhantel? Weil es ganz, ganz gut zum Thema passt. Also schneide ich mir die jetzt einfach auf den Rücken und lege los, gucke ich mir ein YouTube-Tutorial an so und kontrolliere mich im Spiegel oder was hast du da noch für Tipps? Habe ich einen zweiten, der irgendwie mal drauf guckt und man liest sich zusammen die Technik durch? Also wie kriege ich das zu Hause hin, dass ich auch keine totale Quatschtechnik da irgendwie absolviere?
Gute Frage. Also wenn ich jetzt eine Langhantel mit meinen Plates zu Hause habe und ich will mich jetzt erstmal dieses Gewicht, an dieses Resistance-Training gewöhnen, dann und ich bin alleine, fange ich erstmal nicht gleich mit den Overhead-Squats an, die technisch sehr anspruchsvoll sind, sondern als erster Einstieg nehmen wir mal Hip-Thrusters. Also Hip-Thrusters, du gehst mit deinen Schulter bis zu den Schulterblättern, lass es ein Sofa sein, lass es ein Stuhl sein, dass du dich drauflegst und legst diese Langhantel auf dein Becken ab und senkst dann den Po langsam nach unten ab, gehst wieder hoch und wenn du oben bist, spannst du bewusst die Glutes für 2-3 Sekunden maximal und senkst wieder ab. Das heißt, du gewöhnst dich gleich schon mal von der Kette, von den Glutes, was ich angesprochen habe, an diese Belastung mit dran. Und bei der Übung kannst du auch ähnlich wie bei diesen Squats an der Wand, was wir gerade probiert haben, da kannst du nichts falsch machen. Mhm. Und da fängst du schon mal an, das Ganze wirklich so zu machen, dich an die Belastung zu gewöhnen, erstmal für die ganze dorsale Kette. Das zweite ist als Tipp, hier Langhantel, und wenn viele jetzt gleich anfangen mit dem Thema Kreuzheben. Also Kreuzheben ist ja auch so eine Königsdisziplin, die ist extrem wichtig, die Übung. Aber es gibt halt Kreuzheben und Kreuzheben. Und was man oft in Fitnessstudios sieht, dieses Disco-Kreuzheben, das ist mir schon klar, dass dann alle danach Rückenbeschwerden haben, weil dann die Langhantelstange irgendwo quer durch die Gegend eine Gerade macht. Sondern da ist halt auch ein großer Punkt, die Langhantelstange, die muss beim Kreuzheben immer Kontakt mit der Haut haben. Weil dann am besten drückt man auch die Langhantelstange immer ans Bein hin. Dann habe ich auch eine Aktivierung vom Latissimus, großer Muskel, der vom Becken bis zur Schulter hochzieht. Brauchen wir auch beim Schwimmen logischerweise mit. Aber wenn ich dann diesen Latissimus aktiviere, der strahlt auch mit Fasern in die Wirbelkörper mit rein, in die Bandscheiben teilweise mit rein. Das heißt, der gibt uns diese extra Stabilisation. Und diese ganzen Disco-Pumper, wo dann die Langhantelstange in der Luft irgendwo frei hängt, die bringen den ganzen Stress auf ihre passiven Strukturen wie Bandscheibe, Gelenke und die können dann diese Belastungsschmerzen mitbekommen, tatsächlich. Mhm. Aber fange ich da an, alleine diese Langhantelstange fest an mein Bein hinzudrücken, dass ich da hochfahre, dann ist schon mal ein ganz großes Verletzungsaspekt ist schon mal ausgeschieden. Und als Start für das...
Ich bin ein bisschen Disco-Pumper, merke ich gerade.
Aber du bist halt auch eine Maschine.
Komm ich tief runter und habe trotzdem die ganze Zeit Kontakt zum Oberschenkel?
Ja, schafft man.
Ja, also das ist ein Punkt, wenn du jetzt anfängst beim Kreuzheben zum Beispiel. Starten wir mal mit der Spezialform für den Anfang mit rumänischen Kreuzheben. Das heißt, du startest von gestreckter Position. Das heißt, du rutschst an deinem Oberschenkel runter. So, und jetzt ist die Frage, wenn welche schon merken so, oh mein Gott, ich kann meine Oberschenkelrückseite zerreißt schon, weil meine Ischokoralmuskulatur so kurz ist. Kann es ja geben. Dann gehe ich in dieser ersten Form wirklich nur bis zur Kniescheibe und rutsche wieder hoch. Mhm. So. Und die Progression, und das ist jetzt das Interessante, die Steigerung wäre dann nicht, noch mehr Platten draufzunehmen nur, sondern vielleicht auch diese Range of Motion zu verbessern, dass ich dann vielleicht 2-3 Wochen später bis zur Mitte von meiner Tibia komme, um dann zu sagen, vielleicht komme ich dann ganz runter. Wenn jetzt jemand sagt, um Himmels Willen, es geht absolut nicht, dass ich bis zum Boden runterkomme, das ist mit der sauberen Technik. Das gibt's auch. Das muss ja nicht unbedingt heißen, dass nur die Ischikoralmuskulatur zu kurz ist. Vielleicht ist es auch eine anatomische Besonderheit im Nervensystem, dass das Nervensystem zu viel Spannung hat und die Muskulatur immer dagegen hält. Okay, dann kann ich ja nur sagen, dann bleibe ich bei diesen Romanian Deadlifts, wo ich nur in diesem oberen Drittel von der Bewegung bleibe und kann da vielleicht mit Gewicht wieder spielen. Das ist dann die andere Richtung. Das heißt, das muss nicht jeder gleich viel können, aber es ist eine Grundübung, die ich skalieren kann, also abwandeln kann, individuell. Und dann kann ich das Ganze über Gewicht oder vom Bewegungsausmaß spielen. Und da braucht keiner Panik haben, zu sagen, oh Gott, ich komme nicht runter, ich werde weniger Performance haben, sondern es ist so individuell gestrickt. Also bestes Beispiel ist meine Wenigkeit selber dafür. Wenn ich Full Range of Motion Deadlifts mache, das wird selten gut gehen, weil mein Nervensystem so dagegen hält, gehe ich nur bis zur Mitte von meinem Schienbein, kann ich viel mehr Gewicht draufpacken und meine Muskeln sind okay damit und ich habe aber trotzdem diesen Output wieder, weil ich es für mich angepasst habe. Deswegen kann da jeder für sich einfach mal spielen mit dieser Anfangsübung. Ich stehe gerade und rutsch am Oberschenkel nach unten. Wie fühlt es sich an mit der sauberen Technik? Die Stange hat immer Kontakt zu den Beinen. Ich komme wieder hoch und kann dementsprechend, wie gerade angesprochen, mit dem ganzen Spiel.
Das ist ja eine Übung, Kreuzheben, die für mich eigentlich auch, gerade was Laufsport anbelangt, wirklich die Übung eigentlich ist, weil du halt einfach den ganzen Zug von der hinteren Kette, du hast gerade gesagt, die ischikorale Muskelgruppe, Gluteus, letztendlich auch ein klein bisschen nachher noch so Wadenmuskulatur, Übergang zur Achillessehne. Das ist ja bei vielen einfach nur eine extrem verkürzte Kette und das kriege ich ja durchs Kreuzheben extrem gut raus. Würdest du auch sagen, dass das so eine Übung ist, die tatsächlich eigentlich jeder machen sollte, der regelmäßig läuft, weil das halt einfach auch gerade verletzungsprophylaktisch ein immenser Gamechanger ist?
Definitiv, vor allem in Verbindung mit ein, zwei anderen Sachen, also mit Hip Thrusters in Verbindung, weil auch von der Technik, wenn ich sage, ich will ja die Ischikoralmuskulatur, die Hamstrings, die zu kurz sind, beziehungsweise der Muskel ist ja oft nicht zu kurz, das sind ja eher die Gleitwiderstände. Genau. Dass ich den exzentrisch belaste, aber in der gleichen Trainingssession die Glutes mit Hip Thrusters zum Beispiel oder Squats wieder anfeuere, dann ist dann der Übertrag zum Laufen wiedergegeben. Weil dann arbeite ich so exzentrisch, Hamstrings, maximale Power von den Glutes heraus. Oder auch mit Good Mornings, da gibt es verschiedene andere Sachen. Aber die Deadlifts haben wir für Läufer definitiv immer mit drin. Und das dann auch als Verbindung noch vielleicht mit Split Squats, also mit Lunges. Mhm. Das ist auch so ein Thema, das möchte ich noch ansprechen, weil es ist ja auch entscheidend, die Amerikaner sagen immer so schön Hip Separation dazu. Und zwar, jetzt kann ich mal wieder gegen die Planks so ein bisschen haten, weil wir machen ja Planks alle, um einen stabilen Rumpf zu bekommen, oder? Das ist immer so die Idee. Stabiler Rumpf, Core Muscles, mache ich Planks. So. Ja. Was aber oft man sieht, dass die Beweglichkeit von der Hüfte gerade in die Hüftstreckung gar nicht da ist. Weil viele sitzen den ganzen Tag und trainieren nicht die Glutes oder die Mobility in diese Hüftstreckung. Und das heißt, habe ich die Hüftstreckung nicht, gerade in die, also die Hüftstreckung nicht Full Range of Motion, dann kann mein Rumpf nie stabil werden, weil dann will der Rumpf immer diese fehlende Beweglichkeit von der Hüfte ausgleichen. Mhm. Das heißt, ich kann 5 Minuten Planks machen. Das wird nichts. Das ist effektiver, wirklich auch über Lunges diese Hüftstreckung mitzubekommen. Und nur mit einer freien Hüftstreckung, dann habe ich einen stabilen Rumpf. Und dann habe ich auch, wenn ich ans Laufen denke, den Übertrag, dann habe ich mehr Abdruck und dann habe ich mehr dieses Abdruckfallen, dass ich mehr Speed bekomme. Das heißt, meine Pace verbessert sich. Und ich habe dazu einen stabilen Rumpf, was der zweite Faktor mit ist. Und das ist dann diese Laufökonomie, die ich mit raushole, dass ich dann eben auch nach 30, 35 Kilometern im Rumpf stabil bin, weil einfach ich viel über meine Glutes arbeite. Und die Glutes, also der Po-Muskel, das ist ja so ein Packen im Optimalfall mit dran.
Bei mir nicht, das ist genau, du sprichst hier gerade, also ich fühle mich richtig, richtig ertappt hier die ganze Zeit heute, das ist Wahnsinn.
Also wenn du richtig einen Hintern in der Hose hast, dann drückst du da viel mehr rauf, weil du hast so viel Muskelfaser und so viel Power und alles da hinten, dann müssen das die anderen Muskeln gar nicht abfangen, sondern der Po kann das machen, wofür er da ist und das ist Abdruck.
Mega spannend. Mhm. Krass.
Und vor allem ganz gut, weil ich mache das jetzt einfach, dann kann ich mir diese Planks sparen jetzt. Die sind jetzt gestorben für mich.
Ja, aber du machst ja die Planks, du kündigst das ja an, machst sie 3 Wochen und dann hörst du wieder auf. Insofern ist das alles, insofern ist das alles auch gar nicht so schlimm. Jetzt noch, wie du hast es gesagt, du hast ein gutes, oder arbeitest jetzt explizit, wenn wir jetzt auf Anne zu sprechen kommen, du arbeitest im Team zusammen, du hast Zugriff auf Training Peaks, guckst du dann in welcher Phase Anne gerade ist mit Dan, ist sie in der VO2 Max Phase, ist sie in der Torque Phase, ist sie in der Schwellenphase und guckst dann auch, dass du das Krafttraining dementsprechend anpasst oder sprichst du das mit Dan ab oder sagt Dan zu dir, pass auf, Tobi, wir gehen jetzt in die und die Phase, wie begleiten wir das Ganze mit dem Krafttraining? Also funktioniert das über Kommunikation oder seid ihr schon so eingespielt, dass das Ganze kommunikationslos funktioniert oder hat das Krafttraining gar keinen Einfluss auf die anderen Trainingseinheiten? Es ist ja unabhängig davon, ob ihr gerade in der VO2 Max Phase seid oder in der Schwellenphase oder wo auch immer.
Ja, also erstmal denke ich, dass Kommunikation mit den Athleten und Coach immer essentiell ist. Also da haben wir immer auch mit Anne immer Rücksprache oder auch mit Laura. Also da frage ich nach jeder Session wirklich, wie hat sich's angefühlt? Was machen deine Beine heute? Weil das sind ja auch Faktoren wie Schlaf, Flüssigkeitshaushalt, also so ganz viele Sachen außenrum, die auf den Körper immer mitwirken. Wie verändert sich die Herzfrequenzvariabilität während einer Woche? Sind andere Stressoren mit? Das heißt also, die Kommunikation ist da immer da. Das heißt, mit Dan besprechen wir natürlich, was ist für den nächsten Block geplant? Was machen wir? Da haben wir unsere Absprachen durch. Und dementsprechend passe ich auch mein Training an, weil ich kann natürlich Anne in bestimmten Phasen nicht mit Krafttraining so müde machen, dass wieder das Triathlon-spezifische Training darunter leidet. Also das will ich immer vermeiden. Und mein Punkt ist auch wenn ich mit den Athleten anfange zu sagen, hey, ich finde Krafttraining extrem wichtig, aber es soll einfach auch diese Triathlon-Trainings mit begleiten und mit verbessern. Das ist dieser Punkt. Deswegen ist es immer angepasst auch an die Trainingsplanung, an die Kommunikation mit Coach und an die Kommunikation mit dem Athleten. Und auch fühlt sich der Athlet vom Körpergefühl oder andere Daten einfach mal müde, ist immer platt, dass ich dann auch bewusst rausnehme, weil dann auf Biegen und Brechen, und das zählt, egal ob du Profi oder Age-Grouper bist, mit einer Trainingseinheit werde ich jetzt nicht die Welt einreißen und verbessern. Und dann sage ich lieber, wir skippen eine Trainingseinheit oder machen mal einen ungeplanten Low-Load rein oder Mobility mehr, dass dann wirklich das andere wieder passt, weil dann kannst du mit einmal vielleicht rausnehmen, mehr Benefit rausholen, als immer nur drauf zu gehen. Deswegen um auf die Frage, also ich habe den Einblick, wir planen das, aber es geht immer auch über die Kommunikation.
Ja, und ganz wichtig ist auch, und ich glaube, das ist wirklich für viele wichtig zu hören, die eben dieses Netz der Trainer nicht haben, was ihr aber mit dieser Einheit machen könnt, im schlimmsten Fall, dass ihr euch eine Muskelfaser verletzt und dass ihr dann wirklich über mehrere Wochen im Triathlon-spezifischen Training ausfallt. Also auch das müsst ihr meiner Meinung nach immer im Kopf haben, dass man mit dieser einen Einheit nicht die Magie rausholt, aber man kann mit dieser einen Einheit im schlimmsten Fall so viel kaputt machen, dass man für mehrere Wochen ausfällt.
Richtig, immer. Und deswegen ist das Thema Load Management, also ich weiß, das ist gerade so ein großer Begriff auch, aber es ist extrem wichtig, auch wie viel schläft der Athlet. Also jetzt auch bei unseren Age-Groupern, wenn wir da sehen und abfragen auch, wie viel schläfst du pro Nacht? Bei einem Profi ist klar, das zieht zwischen 8 bis 10 Stunden. Also wir wissen ja auch aus Studien, wenn du an die 10 Stunden schläfst, ist es sogar eine Leistungssteigerung. Da gibt es ja super viele Untersuchungen dazu. Aber wenn wir haben Age-Grouper, die sagen, naja, wenn es gut läuft, schlafen wir 6 Stunden. Dann wird schon, wo ich sage, puh, also bei 6 Stunden, ich weiß, wenn ich 3-4 Tage weniger als 6 Stunden schlafe, dann verändert sich schon mein Blutbild. Dann sage ich, weißt du was, an dem Abend lass das Krafttraining sein, sondern geh einfach mal um 21.30 Uhr ins Bett und mach verschiedene Sachen, um erstmal dein gesamtes Load-Management hinzubekommen. Eben jetzt, wie du richtig gesagt hast, weil diese eine Einheit, wir wollen da nichts kaputt machen und da ist vielleicht einmal weniger, kann dir viel mehr Schub geben, als es auf Biegen und Brechen irgendwie durchzubiegen. Und das ist, was wir wirklich bei Age-Groupern ganz, ganz häufig sehen. Auch, dass zu spät trainiert wird, dass dann der Schlaf nicht ausreichend ist und ohne genügend Schlaf wird es eh schwierig mit Training.
Absolut. Jetzt hast du gesagt, Anne ist so ein Mensch, der einen weiterbringt, der einen irgendwie ans Limit bringt. Gunter Nockert aus Lanzarote, den habe ich Gott sei Dank auch in meiner aktiven Zeit noch als Therapeuten erlebt. Damals hat er tatsächlich sogar noch in Soho, wo er wohnt, therapiert. Da hatte er noch das ganze große Ding auf Lanzarote gar nicht. Der ist ja schon auch, ich glaube, da würdest du mir zustimmen, ich finde, der hat so Heilerqualitäten. Es gibt ja so, es gibt Therapeuten und dann gibt es so die Heiler, wo du das Gefühl hast, damals hätte man sie wahrscheinlich als Hexe oder Hexer genannt. Mhm. Aber die haben so dieses bestimmte Fingerfeeling, die fassen dich an und die können dir eigentlich sofort sagen, in welchem Zustand du bist. Jetzt wirkst du aber nicht so, als wärst du der normale Therapeut. Also ich würde jetzt mal sagen, so nach einer Stunde Podcast, dass du eigentlich in dieses Team doch auch ganz gut reinpasst, oder? Also das ist doch, da bist du doch genauso ein Grenzgänger in deinem Bereich. Du hast es gesagt, du hast einfach nur die HYROX-Ausbildung gemacht, nicht HYROX, CrossFit ist für mich irgendwie das Gleiche, aber ist es natürlich doch nicht, um mitreden zu können. Aber du bist ja auch ein Freak und hast auch richtig Bock. Also du bist doch einer, der eine Anne da auch ergänzen kann.
Also erstmal, ich habe immer Bock auf dieses Thema, also ich mache da auch viel, also ich habe ja diese CrossFit, ich bin auch nach Amerika, habe da die Strength Coach bei Athletes Performance damals gemacht, das schon, ja, aber erstmal bei Gunter, um darin anzusetzen, das ist tatsächlich so, also auch wenn man ihm mal zuschauen darf beim Behandeln auf Hawaii, haben wir dann zusammengearbeitet auch, das ist einfach dann schon beeindruckend, weil es gibt immer Unterschied zwischen Therapeut und Therapeut. Und ja, also ich glaube so deswegen mit den Athleten, mit denen ich arbeiten darf, das ist ja immer ein Privileg auch für mich. Bis jetzt sind die alle Gott sei Dank sehr, sehr zufrieden. Auch mit Anne hat es jetzt die letzten Jahre verletzungsfrei echt gut geklappt. Aber das müssen dann die Athleten wirklich beurteilen, in welche Richtung das es geht. Aber es ist für mich immer definitiv was Besonderes, mit solchen Leuten arbeiten zu dürfen. Also auch mit Dan Lorang arbeiten zu können, mit den Athleten arbeiten zu können. Und dann ist das einfach so eine ganz besondere Energie, die man da auch in diesem Staff mit drin hat. Und das andere dürfen die Athleten immer beurteilen, ja.
Ja, ich wollte auch nicht, dass du dir jetzt auf die Schulter klopfst, aber man merkt ja schon, das ist jetzt bei dir kein 9-to-5-Job. Also du lebst den Job, du gehst da ganz genauso rein. Ich meine, wenn man sich Dan anguckt, der hat ja, weiß ich nicht, wie viele Traineraufgaben, jetzt ist er auch noch Headcoach vom DLV Langstrecke, also was ja schon eigentlich ein Job ist, von Bora Hansgrohe und den ganzen anderen Profiathleten brauchen wir nicht zu sprechen. Da ist es auch mehr als ein 9-to-5-Job, da ist es eher, ich weiß gar nicht, wie er das innerhalb von 24 Stunden schafft am Tag. Aber du bist ja auch so einer, das meine ich damit, der da Bock drauf hat. Also du
total, 24-7, ich lebe das voll, ich habe da Bock drauf. Meine Familie geht es voll mit. Das ist auch mal so ein großer Punkt. Also die haben da immer jedes Verständnis. Meine Frau ist auch Physiotherapeutin, die ist auch mit in der Praxis hier. Die ist auf Beckenboden spezialisiert und die sagt immer, so, wenn Anne anruft, die sagt, ohne zu überlegen, ja, mach, geh. Und auch für mich, das ist 24-7. Meine Kids sind so gewöhnt und gehen das auch voll mit, die feiern das auch und ich habe da total Bock drauf. Ich liebe dieses Thema, ich liebe das alles und deswegen, ja, total.
Ja, mega geil. Man sieht ja da einfach wieder, wenn so eine Passion da ist oder man irgendwo für brennt, A, was dann möglich ist und B, was dann auch der Output sein kann, ne, wenn man sich richtig tief damit beschäftigt. Also ich glaube, du musst jetzt gleich leider weg, sonst bevor wir jetzt wieder ein Themengebiet aufmachen. Wir hätten heute sehr, 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 sehr lange noch reden können.
Ach, total.
Ich will aber noch einmal ganz schnell. Ich habe jetzt immer noch so versucht, so ein bisschen dieses, dass die Leute, die zuhören, auch so ein bisschen gucken können, okay, wenn man so eine anderthalb Stunden Kraft-Podcast jetzt, sag ich mal, hört oder über das Thema Krafttraining, wie setze ich Dinge konkret um? Ein paar Sachen haben wir jetzt ja schon besprochen. Ich will jetzt als Abschluss nochmal, bevor du dann nachher wirklich weg musst, nochmal einmal kurz von dir wissen, wir haben jetzt ein paar Sachen gesagt, Langhantel soll ich haben, diese Equalizer, du hast ein paar Übungen bist du durchgegangen. So, nochmal als Abschluss, einmal ganz kurz, was ist jetzt 2 Tage in der Woche Krafttraining, jetzt im Winter, was können die Leute machen? Konkret dieses 3 Sätze, 4 bis 5 Wiederholungen, das haben wir besprochen, wie viele Übungen sollen wir machen? Push-Ups, Pull-Ups, Dips, Rücken. Hast du da eine Trainingssession für uns, dass die Leute so ein Ding mit nach Hause nehmen können hier noch?
Also wenn ihr gut vorbereitet seid und ihr sagt, ihr könnt jetzt diese Techniken oder ihr habt da jemanden dabei, der da mit drauf schaut. Also sollen definitiv nach dem Warm-Up Deadlifts, sicher Deadlifts sollen mit drin sein. Dann Front Squats oder Overhead Squats, finde ich super, dass die mit drin sein sollen. Hip Thrusters, jetzt in dieser Phase. Lass uns Pull-Ups mitnehmen. Mhm. Definitiv Pull-Ups, weil das ist für Oberkörper auch maximaler Effekt mit wahrscheinlich wenig Wiederholungen, was es damit sind. Und Ausfallschritte. Mhm. Das sind diese 5 Übungen, die ich jetzt mit reinmachen würde, um Gewicht. Und da hast du alles mit drin, vom ganzen System. Plus, bei allen hast du den Rumpf mit dabei, dass du auch ausgleichen musst. Das heißt, diese Core-Aktivität ist automatisch.
Die Plank ist inkludiert. die Plank ist kostenlos obendrauf.
Der Rumpf ist
da mit dabei. Ich hau noch eine Plank mit in die Tüte.
Der Rumpf mit dabei, ihr habt das komplette System mit drin und mit so einer Einheit, mit den Pausenzeiten, seid ihr in 40, 45 Minuten durch und dann ist die erste Basis gelegt.
Geil.
Du würdest Tobi, dann auch
ich
gar glaub, keine...
Ich glaube, wir müssen mal vorbeikommen und ein Video machen und Technikübungen und so.
Das ist, klar.
Ich muss mich in der Woche bei dir einbuchen und bring das Kamera. Nee,
das denke ich die ganze Zeit schon. Also das müssen wir wirklich machen, dass wir einmal mit Tobi sowas durch. Das habe ich schon gedacht, als ich mit dem Kopf an der Wand stand, als ich mit der Nase vor der Tür stand. Damit bin ich auch gerne der Otto. Ich komme auch nicht mit dem Tesla. Ich leih mir hier irgendeinen Defender oder so. Aber das ist wirklich. Nee, das Spannende ist ja wirklich Tobi auch als Coach. Das ist ja so schwer an ja, gute Leute, das klingt jetzt auch immer so blöd, aber wie du es halt gesagt hast, es gibt Therapeuten und es gibt Coaches und es gibt Coaches. Und man selber versucht ja auch immer irgendwie mit Leuten zusammenzuarbeiten, die ähnlich ticken. So und wenn du halt einfach merkst, dass jemand für diesen Job brennt und man selber brennt halt auch. Und so wahnsinnig viele gibt es da nicht. Also es gibt welche, aber die sind halt auch, also das ist ja einfach so. Und ich finde das halt einfach mega spannend. Ich könnte jetzt noch eine Stunde mit dir quatschen, was ich eigentlich auch sehr spannend finde, würde von dir Sachen zu erfahren, weil du natürlich auch so dieser Umgang, du hast es gesagt, du standst da, Anne, Promenade d'Anglais, fährt 100 Meter und du wirst mit Sicherheit mit, nicht mit den ähnlichen Erwartungen, die Anne gehabt hat, aber ich weiß, wie man sich auch als Trainer fühlt, als Coach fühlt, wenn man einfach nur 1% Bestandteil an dieser ganzen Geschichte hat. Das ist ja auch für dich dann so, dass du mit gesenktem Haupt quasi ins Hotelzimmer zurückgehst. Und dann bist du ja aber derjenige, der eigentlich den anderen auffangen musst, obwohl du selber auch sagen würdest, oh, irgendwie so Zieleinlauf von Laura Lindemann in Paris, das war schon ein bisschen geiler, als jetzt mit Anne irgendwie mit gesenktem Haupt da aus Nizza rauszufahren. Also da gibt's schon noch, ich glaube, Niki Boy, wir müssen einfach Tobi nochmal einladen, weil ich finde, gerade sowas ist etwas, die Leute, die Athleten sind auch spannend, aber so diese Staff, die Leute dahinter, die irgendwie ganz genauso ja, mitleiden, mit Fiebern, mit triumphieren können, aber halt auch in solchen Niederlagen. Und da hast du ja dieses Jahr, glaube ich, auch einiges erlebt, was sicherlich sehr, sehr, sehr hörenswert, hörenswert wäre, glaube ich. Also es war ja, also, ja, vielleicht immer so ganz kurz zum Schluss. Leicht war das Jahr für dich mit Sicherheit, mit Anne dieses Jahr auch nicht.
Ja, wir hatten schon bessere Jahre, jetzt mit dem, was auch in Rot war. Aber es war schon ein spannendes Jahr, herausforderndes Jahr mit Anne, klar. Aber wie du sagst, es ist immer so emotional auch mit dabei und es war ja bei so vielen Sachen und da könnte man also viel drüber reden, auch ohne jetzt zu viel Insights zu verraten, ja, natürlich.
Nee, aber wir wollen schon die Insights.
Die Insights alle hören. Aber spannend ist es, ist klar. Das sind auch so viele besondere Momente, was man da mit Athleten hat. Aber ja, aber ihr könnt immer mal ins Fichtelgebirge hochkommen.
Ja, ich müssen wir schon unbedingt machen. Also.
Ich musste erstmal bei Google Maps gucken, wo das ist.
Weißt du ganz, nicht?
Ich wusste schon, dass es an der tschechischen Grenze ist, aber ich war mir jetzt zum Beispiel nicht sicher, ob das noch, jetzt werde ich gleich auch geköpft, ob es noch Westdeutschland oder Ostdeutschland ist, weil das ist ja schon so dieses...
aber es ist ja, du hast doch einen deiner besten Pferde im Stall, der kommt doch aus der Ecke da unten.
I know, aber trotzdem, das ist ja schon, Fichtelgebirge ist schon, also ist jetzt schon nicht Nabel Deutschlands, muss man schon sagen, oder Tobi? Ja,
das ist halt das Franken,
verzeihst du mir.
Ja, wir sind halt Oberfranken. Also ich meine, Bayern ist ein Teil von Oberfranken eigentlich.
Aber du fränkelst nicht wirklich.
Ich versuche mich anzustrengen. Also ich kann richtig böse fränkeln. Also gerade wenn ich mit meinen Eltern oder so rede. Aber ich versuche mich bei solchen Terminen immer halbwegs hochdeutsch zu halten. Ich hoffe, man hat mich verstanden.
Ja, ja, absolut. War wunderbar.
Sensationell.
Ey, nee, Tommy, mega cool. Wir entlassen dich. Du musst direkt wieder los, hast die nächsten Termine. Und vielen Dank. Das war eine richtig, richtig interessante Episode. Mega cooles Gespräch. Und ja, wie ich gesagt habe, also da müssen wir dich definitiv nochmal besuchen kommen. Sei es mit einem Podcast-Mic, sei es mit einer Kamera oder mit beidem. Also richtig viel drin, glaube ich, auch für die hier zuhören und sich ja auch mal mit dem Thema Krafttraining jetzt beschäftigen mussten, also wir haben es ja quasi entschieden für die Leute, aber ich glaube, dass das für viele wirklich nochmal ein Gamechanger sein kann und wir sehen es ja auch, Nils hat Pläne geschrieben bei uns im Pushing Limits Club und da wird auch ganz viel nach Krafttraining gefragt, also es ist ein Thema, was wir selber leider viel zu wenig selber machen und auch das, Nils, müssen wir jetzt versuchen zu ändern, vielleicht schaffen wir es mit Tobi.
Aber Gott sei Dank, ich bin total froh, genau die 5 Übungen habe ich drin, Tobi.
Ja,
das ist so ein bisschen, also jetzt wurde ich schon, ich habe auch ein bisschen Schweiß unter den Achseln, muss ich schon ehrlich sagen.
Podcast Mike, das ist angegangen und Nils hatte richtig schwierige Hände schon, oh, hoffentlich sagt er nichts anderes.
Aber der Trip ins Fichtelgebirge, der steht. Also ja. Und auch in 25, da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster. Und wenn ich ohne Niki Boy rumkomme, um einfach selber eine persönliche Fortbildung zu machen.
Ja, geil, kommt vorbei. Aber echt, danke für die Einladung, war super cool mit euch.
Ja, dank dir.
Die
anderthalb Stunden sind viel zu schnell vorbeigegangen.
Ja.
Also ich glaube, wir machen nochmal so einen privaten Podcast mit Tobi und nicht privat im Sinne von, dass nur wir drei den hören, sondern wo es wirklich.
Der wird einfach nicht released.
Der wäre auch
lustig. Sondern wo es nicht um das Thema Kraft geht, sondern wo es um das Thema Tobias Hermannsdörfer geht. Denn ich glaube, da kannst du auch wahnsinnig viel erzählen, auch zur Motivation, wie wird man zu dem, der du bist. Denn auch da ist, ich meine, du hast eine Riesenpraxis. Bist aber auch viel in der Welt unterwegs. Also das ist ja schon ein Spagat, der wahnsinnig kompliziert wird. Ich glaube, das lohnt sich definitiv, dich nochmal einzuladen. Aber mega, dass du dir diese anderthalb Stunden für uns genommen hast. Frohes Fest.
Sehr gerne.
Das ist
sehr gerne.
Jetzt
schöne Feiertage so. Allen.
Absolut. Genau. Und ein gesundes und schnelles Jahr 2025. Und wie du es so nebenbei gesagt hast, 24, man darf halt nicht vergessen, Anna hat irgendwie in Rot knapp mal die kurz 8 Stunden verpasst. Also so schlecht war es jetzt auch nicht.
Ja, genau.
Das war schon ziemlich geil, ja. Super, von mir aus auch. Frohes Fest an alle, besinnliche Feiertage und wir hören uns nach Weihnachten erst wieder.
Stimmt, es ist heute Christmas Edition.
Ist heute Christmas, stimmt.
Noch cooler, Tobi, dass das du so
Jingle Bells eigentlich einspielen. Tobi hat als einziger hier das Briefing bekommen. Wir hätten uns ja Weihnachtsmützen auf. Er hat sich als einzigster weihnachtlich angezogen. So kann es gehen.
Grün, geil.
Grün,
geil.
Sehr cool.
Schöne Feiertage
und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
Danke dir.
Macht's gut, ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.